Gamefights. In dieser Folge treffen aufeinander Gregor Katsius, Daniel Budimann und Michael Reinke, ein Wahnsinnstyp. Heute in der Rolle des Judges Tim Heinke, ein guter Freund und toller Mensch. Let's get ready to rumble!
Hallo und herzlich willkommen zu einer super Sonder-, mega-, oberkrassen, super Spezialausgabe von Gamefights. Denn heute haben sich hier neben mir Leute versammelt, die sich ganz besonders hassen. Ich werde sie einmal kurz vorstellen. Zu meiner Linken Michael Reinke, ja, das Goldkehlchen, die unglaublich sonore Stimme, die über das Schlachtfeld donnern wird. Ja, die Argumente werden sozusagen hier richtig einschlagen, ja. Auch frequenzartig. Dann haben wir in der Mitte Gregor, der Mann ohne Haare, aber dafür der Mann mit Bart, der Schnauzer von Hamburg, der heute besonders bissig ist, habe ich gehört.
Ist mir alles ausgefallen, weil ich so viel Wissen und Qualität im Kopf habe.
Und wir haben natürlich auch noch Daniel Budimann. Daniel Budimann hat Philosophie studiert, das aber heute den Kantschen Imperativ, den wirst du heute zu Hause lassen, richtig?
Lorem ipsum.
Nicht ablesen.
So, wie geht's euch? Seid ihr bereit? Seid ihr ready to battle?
Ja. Erstmal Respekt. Es war sehr lustig. Es war wirklich lustig.
Na gut, ne?
Es war wirklich gut.
Wie geht das jetzt weiter hier den ganzen Abend?
Echt. Okay, also ihr habt Bock. Dann fehlt nur noch ein Mensch, dem es vorzustellen gilt. Und zwar der unglaubliche Wirt. Unser Faktenchecker Wirt. Was geht da drüben ab in der Faktenbooth?
Moin, ich bin wieder der Faktenchecker. Das heißt, ich bin so das Bindeglied zwischen Community, Fragen und euch. Also an euch da draußen, Chat. Gebt uns Fragen, Hashtag RBTV, Hashtag Gamefights für das Finale. Wir brauchen offene Fragen, wir brauchen Entweder-Oder-Fragen. Und natürlich bin ich auch der Faktenchecker. Das heißt, wenn da irgendwelche Fragen sind bei euch da drüben, gebt sie mir, ich guck mal schnell bei Wikipedia nach oder google das. Und dann können wir die Frage beantworten. Das ist meine Aufgabe und ich hoffe, ich mach die heute wieder sehr schön, oder? Ich will doch wieder ein Sternchen von dir haben, Tim. Zurück zu dir.
Ich glaube, du machst es mega gut. Hashtag Gamefights für alle, die es nicht verstanden haben. Hashtag Gamefights, da könnt ihr twittern. Und wir brauchen eure Fragen. So, jetzt kommen wir einmal schnell zu den Regeln. Denn ein Spiel braucht ja Regeln. Mhm. Und die sind hier bei diesem Format ganz besonders wichtig. Denn dieses Format hier ist kein Spaß. Ja, hier wird hart gekämpft. Und wir wollen, dass sich niemand verletzt. Deswegen hier die Regeln. Also, es wird erstmal 4 Runden geben. In diesen ersten 3 Runden werde ich eine Frage stellen. Jeder von euch wird eine Minute Zeit haben, um auf diese Frage höchst qualitativ zu antworten. Dabei darf ihn niemand unterbrechen, ja, merkt euch das, keiner darf ihn unterbrechen. Wenn wir damit durch sind und jeder sein einminütiges Plädoyer gehalten hat, dann gibt es eine offene Runde, die ich dann eröffnen werde. 6 Minuten lang dürft ihr euch dann zerpflücken, ihr dürft euch die Argumente um die Ohren hauen. Natürlich alles mit der gebührenden Etikette. Und dann werde ich das Ganze wieder schließen und ich werde dann einen Punkt vergeben. In den ersten 3 Runden gibt's einen Punkt. Und in der 4. Runde, die ist ein bisschen besonders, da gibt es einen Pitch. Das heißt, ihr müsst ein Spiel pitchen. Dafür gibt es erstens 2 Minuten Zeit in der im Pitch sozusagen. Das ist 1 Minute länger. Und danach gibt es dafür für den Gewinner auch 2 Punkte. Sollte es dazu kommen, dass Gleichstand herrscht, nach diesen 4 Runden werden wir eine 5. Runde spielen. Dort wird das Ganze ein bisschen kürzer sein und dann werden die beiden Sieger, die dann sozusagen mit den meisten Punkten aus diesen 5 oder 4 Runden hervorgehen, ins Finale einziehen. Und wie das abläuft, das erklären wir euch später. Erstmal gibt's ein bisschen Werbung und dann kommen wir zur Runde 1.
Gamefights.
Da sind wir wieder zurück bei Gamefights und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht mal so viel Zeit. Und kommen direkt zu Runde 1. Und in Runde 1 widmen wir uns folgender Frage. Seid ihr bereit?
Ja, bitte.
Zur Reihenfolge vielleicht nochmal kurz. Micha, du wirst anfangen. Wir machen einfach mal die Reihe durch. Micha fängt an, danach Gregor, danach Budi. Ja. Das wird sich natürlich in anderen Runden ändern, aber wir fangen erstmal so an. Die Frage: Was ist das beste Spiel, das in Deutschland entwickelt wurde? Micha, deine Minute beginnt jetzt.
Hallo. Mein bestes Spiel, was jemals in Deutschland entwickelt wurde, ist natürlich Gothic. Jetzt würdet ihr sagen, hä, wieso? Gothic ist voll alt, voll verbraucht und so weiter. Die Frage, das beste Spiel beinhaltet ja auch andere Qualitäten als einfach nur Spielspaß, Technik und so weiter, sondern auch die historische, historische Relevanz. Und ich fange mal an. Gothic hat ein Genre begründet. Gothic hat zusammen mit den großen Fischen, mit Skyrim, mit Oblivion, mit allen anderen mithalten können und das aus Deutschland und das aus dem Nichts. Gothic hat zudem eine ganz einzigartige Story, die sich total unterscheidet von anderen Open-World-Rollenspielen und die es auch heute noch nicht gegeben hat wieder. Weil heutzutage kloppt man sich in der Regel mit Drachen um Ringe und Co. Es ist alles ziemlich generisch. Und Gothic schafft es immer noch, was ganz Besonderes zu sein. Klapperschlange hin und her, aber diese Kuppel und die Fraktionen und so weiter. Die gesamte Idee war perfekt inszeniert, hat quasi das Szenario, die Sprache der Bewohner, die Streitigkeiten, die Welt erklärt. Oh, das war aber schnell. Noch viel mehr, das erzähl ich gleich.
Okay, das war deine Minute, die kann kurz sein. Das habe ich in meinen Runden, wo ich Kandidat war, auch immer wieder gemerkt. Vor allem bei EVE Online. Aber kommen wir doch mal zum nächsten Herausforderer und das ist Gregor. Gregor, jawohl. Deine Minute ab jetzt.
Ganz eindeutig das beste Spiel, was jemals in Deutschland entwickelt wurde, ist Gothic 2. Ja, das, was Gothic angefangen hat, ich pflichte mich herbei, ist natürlich revolutionär gewesen, aber die haben sich gesagt, okay, das war ein guter Anfang, schaut mal, wie wir alles besser, wie wir alles schöner, wie wir alles größer machen. Sogar die Bugs sind besser geworden, wer hätte das gedacht? Alles, was der erste Teil gemacht hat, macht Gothic 2 doppelt so gut. Und das sieht man nicht nur daran, dass es ein absoluter Kultklassiker ist, also die Grafik spricht da für sich selber, sondern einfach diese erfolgreiche Micha Bros Reihe, die wir hier auf dem Sender hatten. Ja, wenn es nicht das beste Spiel Deutschlands wäre, wärt ihr da draußen so abgegangen? Das Forum war voll mit Threads. Die Entwickler sind vorbeigekommen fürs Finale. Es wurde Musik gespielt. Ich kann mich selten an so eine Feierei erinnern, ob von der Community, ob vor dem Bildschirm und auch bei den Entwicklern, wie es mit Gothic 2 gewesen ist. Und ja, das hat es seit Gothic 2 nicht mehr gegeben. Gothic 3 und die ganzen anderen Risen funktioniert nicht mehr. Das war der Zenit der deutschen Spieleentwicklung und wird es für immer bleiben. Basta. Noch eine.
Bah. Alles klar. Und da fehlt noch Brudi. Brudi, bist du bereit?
Yep.
Okay, eine Minute ab jetzt.
Gothic 3, kleiner Spaß. Crysis ist meine Wahl für das beste Spiel, das in Deutschland entwickelt wurde. Crytek hat damals nach Far Cry und den ersten technischen Erfahrungen mit der CryEngine 2 einen absoluten Brecher international ausgerollt. Insgesamt schon nach dem ersten Jahr über 1 Million verkaufte Einheiten verzeichnen können. Auf Metacritic wurde das Spiel mit 91 von 100 Punkten insgesamt weltweit beachtet und entsprechend gefeiert. Crysis selbst hat tatsächlich ebenfalls komplett neue Game-Design-spezifische Veränderungen in das First-Person-Genre mit reingebracht. Es gab im Hintergrund aber viele Technologien, die auch zu dem damaligen Zeitpunkt tatsächlich wegweisend gewesen sind. Crysis zählt zu einem der ersten Titel neben Hellgate London, das DirectX 10 damals benutzt hat. Außerdem gab es eine sehr, sehr sinnige Einsetzung einer sogenannten AMBX-Technologie. Das heißt, dass es eine Varianz bei dem Gegnerdesign gibt. Insgesamt hat Crysis geschafft, ein sehr offenes FPS darzustellen und das Ganze technisch in 1080p und 3D Stereoscopic und Mod, alles.
Okay. Ja, das klingt doch schon mal vielversprechend. Ihr habt auf jeden Fall schon mal drei verschiedene Ansätze geliefert. Und dann würde ich jetzt sagen, ihr habt jetzt 6 Minuten Zeit, um euer Spiel noch mal ein bisschen genauer darzustellen. Micha, ne? Mhm. Diesmal musst du make it count, ja?
Ja.
Und ich würde sagen, auf geht's.
Dann fange ich gleich mal an. Die Leute haben sich direkt beschwert, dass wir nicht mit Gothic 1 anfangen. Und haben danach rumgejault, wir sollen doch unbedingt noch Gothic 1 spielen. Deswegen Micha Bros mit Gothic 1 wäre mindestens genauso groß gewesen und vielleicht wäre es noch mehr gefallen.
Naja, aber du gehst jetzt natürlich vom Feedback der ersten Folge oder sowas aus. Selbst du musst zugeben, dass sich diese Schnimmen schnell gelegt haben und einfach die Leute Spaß gehabt haben. Ich finde es auch, ist ein gutes Argument natürlich, wenn du kommst, es ist revolutionär, es hat viele Sachen eingerichtet, an denen sich viele Sachen orientiert haben, aber dann müsstest du theoretisch auch jedes Spiel, das ein Konzept erfunden haben, wichtiger darstellen als die Spiele, die es richtig gut gemacht haben. Ist ein Street Fighter 1 besser und wichtiger als ein Street Fighter 2?
Einmal Street Fighter 1 hatte gar nicht die Features von 2.
Gothic 1 hatte eigentlich jedes
Feature von Gothic 2.
Aber nicht so gut, Mann. Nicht so gut.
Doch, es hatte sogar noch die bessere Story, weil in Gothic 2. Moment, nehmen wir mal die Story von Gothic 2. Da kommst du am Anfang an und der Zauberer sagt dir, du brauchst das Auge Innos, um die Drachen zu besiegen. Das war's. Das war die Story. Ich gebe dir recht, die Welt war nett, aber selbst die Charaktere kamen fast alle aus Gothic 1. Die wurden einfach adoptiert. Das war einfach nur so ein, ja, fast wie ein Add-on, Gothic 2. Es war ein nettes Spiel, ich gebe dir recht, dass es etwas ausgefeilter war. Aber sämtliche Innovationen von Gothic 1 waren da. Und Gothic 2 hat es ein bisschen poliert. Und da zu sagen, naja, wegen der kleinen Politur und der schlechteren Story, zu sagen, naja, das toppt aber den Vorgänger, das finde ich ein bisschen kritisch, weil so viel besser war es dann auch nicht spielerisch.
Du hast dir jetzt einen Punkt ausgesucht, an dem du natürlich dich jetzt festhängen kannst. Und das ist ein sehr subjektiver Punkt, ob die Story jetzt besser war oder nicht. Ich könnte jede Story von dem Spiel auf irgendwie was runterdampfen. Ja, Witcher 3 der Typ sucht nach seiner Tochter, fertig aus, ist auch keine gute Story, könnte ich genauso das Argument liefern. Hier ist es eben...
Es geht um Originalität, zeig mir ein anderes Spiel.
Es geht nicht
Spiel.
Um Originalität, es geht um das beste Spiel, was jemals in Deutschland entwickelt wurde.
Und Originalität egal.
Du hast ja nichts anderes als Originalität bei Gothic.
Aber wie definiert ihr denn das beste Spiel, das aus Deutschland kommt?
Das Beste?
Das ist sowieso eine wichtige Frage. Also für mich ist Gothic, das Beste ist ja nicht einfach nur spielerisch das Beste. Das Beste kann auch heißen, es war ein Meister und für andere Spiele. Es war eine Schablone für sämtliche nachfolgenden Titel. Und Gothic war sogar trotzdem noch spielerisch nicht schlechter. Ich sage sogar, einige Kampfsteuerung war besser als bei Gothic 2. Es war, es war besser arrangiert. Die gesamte Story mit diesem Gefängnis und der Kuppel, die automatisch sehr elegant das Open-World-Gebiet begrenzt hat. Anders als in Gothic 2, wo du von einem Seemonster gefressen wirst, wenn du zu weit schwimmst. Der gesamte Ablauf war origineller, es war besser, es war stimmiger und es war einzigartig. Der Look war auch besser. Bei Gothic 2 hat es angefangen mit bunten Zauberringen, Monstern, Drachen und so weiter. Und das wurde im Grunde, wurde das Märchenbuch aufgeschlagen und bis dann die Steuerung poliert.
Warum habt ihr es nicht abgebrochen und dann Gothic 1 gespielt?
Sowohl bei Gothic 1 als auch nicht. Bei Gothic 2 gibt es aber auch sehr, sehr lange Strecken. Also natürlich, das macht das Genre aus. Ich möchte doch noch ganz kurz auf meinen Titel eingehen und dafür plädieren, dass Crysis definitiv als eine Art das erste große, richtige Hollywood-Spiel abgefeiert wurde. Nicht nur wegen den bahnbrechenden Cutscenes.
Kannst du mir sagen, Rudi, was deine, entschuldige, kannst gerne weitermachen, was war denn noch von den Argumenten über, wenn du keine Specs vorgelesen hast? So.
Ja? Crysis war ein in sich geschlossenes, technologisch absolut zu dem Zeitpunkt Top-Notch-Spiel, das sowohl storytechnisch einen absolut guten Flow ergeben hat. Es war storytechnisch, wie alle Ballerspiele, sogar nicht ganz so plump wie andere Kollegen, die in dem Zeitpunkt auch draußen waren. Es gab spielerisch durch die Nanosuit einem tatsächlich eine absolute Freiheit eines Videospiels. Du konntest verschiedene Situationen tatsächlich frei umgehen und frei lösen. Du hattest eigentlich alle netten Spielereien, die damals zu dem FPS-Genre zählten, wurden sinnvoll vereint. Du konntest eigentlich fast alles kaputt machen. Du konntest alle Items, die in der Gegend rumlagen, konntest du manipulieren. Du konntest sie sogar zu deinen Zwecken benutzen. Du konntest in die Vertikale gehen. Du konntest hoch springen. Du hast verschiedene Modi gehabt, dieses Nanosuits. Das heißt, als Genre-Veteran, sag ich mal, aus Deutschland hat Crysis etwas geschaffen, was danach sehr, sehr viele Ego-Shooter adaptiert mal, haben und sogar verbessert haben.
Wenn du jetzt mal zurückdenkst, Half-Life 2, was kommt dir da in den Sinn? Eine emotionale Geschichte. Da kommen die Figuren in den Sinn. Da kommen dir Gameplay-Neuerungen in den Sinn, die wirklich auch revolutionär waren. Bei Crysis kommt mir in erster Linie platte Charaktere, Dumpfbacken, mein Rechner stemmt's nicht und die Grafik ist geil. Viel mehr als die Grafik ist geil und ja, ich kann die Palmen umsägen, ist bei mir in der Erinnerung von Crysis nicht geblieben. Deswegen ist es einfach, das Spiel hat kein Herz. Das Spiel hat in erster Linie ein technisches Herz.
Da bin ich auch bei dir. Ne? Also es war natürlich immer toll, wenn man dann seinen 8000-Euro-Rechner gehabt hat, um es darauf laufen zu lassen. Aber Crysis war eine nette Spielerei, hat ein paar Ideen drin gehabt, aber da hatte ich immer das Gefühl, dass die Technik den immer ein bisschen hinten dran war. Ne? Dass die Leute sich darauf fixiert haben, wie gut geht alles auseinander, wie sind die Frames, was für einen geilen Effekt, wie schön sind die Palmen. Immer wenn ich Artikel über Crysis sehe.
Wir sprechen definitiv aber auch von Aspekten, die zu dem Zeitpunkt, und auch das gehört zur Videospielindustrie und das gehört auch explizit zu dem Standort Deutschland, der als Technologie-Voranschreiter in Crytek damals auch einen echten, richtigen Partner bekommen hat. Es geht um das beste Spiel aus Deutschland. Crytek hat zu dem damaligen Zeitpunkt sehr, sehr viel große Innovation im technologischen Bereich gebracht. Ja, es ist ein technisches Thema, aber ne, es geht immer noch um die Frage, welches Spiel aus Deutschland entwickelt wurde. Und die Entwicklung eines Videospiels hat natürlich etwas mit Herz zu tun, hat aber genauso viel aus meiner Sicht mit dem technologischen Fortschritt, mit dem technologischen Verständnis und auch mit dem Verständnis, wie der internationale Markt funktionieren sollte, zu
Schönheit tun. Ist vergänglich.
Schönheit ist vergänglich. Hm. Ja, aber jetzt weiß ich nicht, aber da können wir jetzt formidabel darüber streiten. Ich habe wirklich, ich gebe zu, die Grafik hat mich damals geschockt und ja, ich hatte auch nicht den absoluten perfekten Rechner, aber trotzdem auf konstanten 30 Frames damals zu spielen, mit dieser Grafik, mit den Grafikeinstellungen, mit dem Detailgrad, wie du die Grafik auch für dich manipulieren konntest, war tatsächlich auch schon sehr tief. Dazu kam dieser wunderbare Editor, der von der CryEngine 2 gespeist wurde. Dazu kam eine Mod-Community, dazu kamen Multiplayer-Matches bis zu 32 Spielern. Das Ganze war in sich geschlossen gut und hat, das wissen wir, und ja, das sind Statistiken, weltweit absolut eine Fanschar hinter sich gezogen.
Dazu muss ich übrigens auch nochmal sagen, die Verkaufszahlen waren zwar nett, aber ich weiß noch, dass damals Crytek ziemlich am Arsch war und gesagt hat, wir entwickeln nie wieder ein PC-Only-Spiel. Das war für mich so ein bisschen eher, Crysis war für mich die Niederkunft der PC-Only.
Das kam später, weil Crysis auch später für die Xbox 360 rauskam, als auch für die PlayStation 3.
Dort auch mit der CryEngine
3 basierend irgendwie sogar technisch auch nochmal ein bisschen raufgehauen haben.
Crysis 1 war auf jeden Fall ein Groschengrab.
Und als die Grafik weg war auf der PS3 und der Xbox, hat kein Hahn mehr danach gekriegt.
Kann man, eine Frage hätte ich nochmal, vielleicht, ihr habt ja nur beide jetzt die Gothic-Reihe genannt. Budi hat ja relativ klar jetzt dargelegt, wo bei ihm sozusagen der Wert hinter diesem Spiel steht. Könnt ihr mal wirklich, versucht euch wirklich kurz zu halten, ein, zwei Sätze, versucht ihr doch nochmal darzulegen, was ist denn der kulturelle Wert eines Gothic-Franchises?
Der kulturelle Wert, ich fange mal an, wir können es dann mal ausdehnen lassen. Der kulturelle Wert ist für mich, es war damals ein ganz junges Genre und es wurde mitbegründet von einem deutschen Team. Es gab noch nicht so viel. Es gab, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt, ich glaube, Morrowind war der Konkurrent sozusagen. Und damals konnte es mithalten. Es gab nicht wie bei Crysis schon Half-Life und andere geniale Ego-Shooter, sondern hier gab es wirklich nichts Vergleichbares. Obendrein haben sie einen ganz eigenen Look, eine ganz eigene Story und einen ganz eigenen Charme über Sprache, über Welt, über Gameplay und auch über die Begrenzung der Welt und über die Charaktere geschaffen, was keiner adaptiert hat, außer sie selbst in Gothic 2. Und da haben sie es wirklich auch nur adaptiert. Sie haben dem kaum was hinzugefügt. Sie haben die Story nicht mehr ganz so plausibel gemacht und haben stattdessen was Generisches, Standard-Fantasy draufgesetzt. Und ja, okay, das war's. Ach so, und Entschuldigung, eine Sache noch. Die Welt ist sehr, sehr klein, hat dafür aber sehr, sehr viel Erinnerungswert. Man konnte sich ohne Karte orientieren. Und das ist etwas, was ich in heutigen Spielen extrem vermisse, gerade in Open-World-Rollenspielen.
Okay, Gregor, hast du das liegt aber vielleicht auch an deiner Kapazität, dir große Maps zu merken.
Rudi, lass mal die beiden jetzt einfach nur ihren einen Satz machen.
Ja, dieses Argument hatten wir natürlich vorhin schon. Und ich finde, die Revolution und wie du es damals empfunden hast, eben jetzt zu sagen, einfach Gothic 2 war nicht das wichtige Spiel, nicht gerade das Follow-up. Das Ding, was so das Äquivalent von dem Sprung her, was Street Fighter 1 und Street Fighter 2 gewesen ist, was jetzt Fortsetzungen angeht. Ich habe selbst als jemand, der damals nicht auf dem PC gespielt hat, ständig was über Gothic 2 gehört. Das war etwas, wo die Leute dann gesagt haben, ob sie sich geärgert haben, ob der Bugs drüber, trotzdem haben sie dieses Spiel geliebt. Das Spiel wurde von der Fangemeinde so stark aufgenommen und dann verbessert, korrigiert, gemoddet. Ich habe selten so eine Liebe gesehen, die von der Fangemeinde reingegangen ist. Aber nicht so sehr wie bei Gothic 2.
Okay, damit mache ich die Runde zu. Und komme zu meiner Einschätzung. Ich muss sagen, Gregor, ich habe mich ein bisschen gewundert bei dir, weil in deiner einen Minute so auf das Micha Bros Let's Play einzugehen, also das hätte man vielleicht als Randnotiz erwähnen können, da jetzt so viel Zeit drauf zu verschwenden, fand ich dann doch ein bisschen, ich meine, das Argument ist ganz witzig so, aber ja, ich hätte, glaube ich, das vielleicht auch erwähnt, aber so viel Zeit darauf zu verschwenden, da sind andere Sachen wirklich hinten runtergefallen. Ich fand, du hast leider ein bisschen versäumt, das hat mich ja besser hinbekommen, herauszustellen, warum denn Gothic 2 so viel besser ist als Gothic 1, warum es mehr Relevanz hat, auch in historischer und Genre-Hinsicht. Wobei mir da auch bei Micha ein bisschen was gefehlt hat. Du hast gleich am Anfang davon gesprochen, dass Gothic eben andere Qualitäten hat. Das war von Anfang an dein Ansatz, dass du gesagt hast, nein, es ist nicht nur die Technik. Es sind auch andere Sachen, die bei Gothic 1 dazu zählen. Das ist sozusagen historische Relevanz fürs Genre Relevanz. Und deswegen habe ich euch zum Schluss nochmal gefragt, weil ich eigentlich genau das nochmal hören wollte, was es denn genau ist. Und da kam eigentlich hauptsächlich nur, dass es mit anderen Titeln mithalten kann. Was ich dann bei diesem, also bei, okay, es kann mithalten mit Morrowind und so weiter und so fort. Daraus jetzt eine historische Relevanz abzuleiten, wird mir nicht so ganz klar.
Die Besonderheiten.
Was natürlich, ja, du hast so ein paar Besonderheiten genannt, aber dass die jetzt revolutionär für das Genre wären, ja, ist ein bisschen fraglich, finde ich. Budi hat es, finde ich, besser strukturiert, die Argumentationskette, weil du hast dich natürlich nur auf die Technik begrenzt, aber du hast das halt sehr schlüssig vorgetragen. Du hast gar nicht großartig versucht, du hast dich einmal so ein bisschen dahin leiten lassen, dass du versucht hast, auch noch irgendwie die Story und so ein bisschen die Features hinzuleiten, aber du hast für mich wirklich schlüssig klar gemacht, dass dieses Spiel etwas Neues geschaffen hat, dass das Spiel sozusagen etwas dem ganzen Genre, und zwar international, irgendwas hinzugefügt hat. Und was bei dir so ein bisschen, ja, dein, also was mich bei dir gewundert hat, war, dass du dich auch nicht so richtig darauf vorbereitet hast, dass natürlich das Argument kommt, was ist denn sonst außer die Technik? So, da habe ich mir schon gedacht, dass du dir da eine Argumentationsstruktur zurechtlegst, weil ja eigentlich sonnenklar war, dass die anderen da draufgehen werden, auf diese Schwachstelle.
Jetzt soll man eigentlich nicht mehr eingehen, ne?
Nee.
Okay.
Ich fand es aber trotzdem, es war schlüssig vorgetragen und wenn mir wirklich die Gothic-Fraktion noch ein bisschen, wenn da schlüssig geworden wäre, ihr mehr auf diese historische Relevanz eingegangen seid, weil technisch, sind wir ehrlich, da hat Crysis die Nase vorn, dann hättet ihr das Ding nach Hause geholt. Aber so gebe ich Budi den Punkt, weil das für mich einfach am strukturiertesten war.
Darf ich jetzt was sagen?
Es ist super easy gewesen. Ich musste nur nicht mal die große Hollywood-Keule
raus. Die besonders in deinem Spiel, die kein anderes macht. Ich verstehe das gar nicht.
Bitte was?
Das sind 1000 Besonderheiten, die kein anderes Open-World-Spiel macht. Ist das nicht was, ist Originalität nichts mehr wert heutzutage?
Du hast es nicht strukturiert.
Oh Gott, ja klar, Originalität ist was wert, aber du hast von historischer Relevanz gesprochen.
Auch.
Und weil, also das ist ja schon ein bisschen mehr als, okay, hier sprechen die Leute irgendwie sächsisch oder sowas. Das ist ja nicht etwas, wenn du mir jetzt dargelegt hättest, was sind Elemente aus Gothic, die erst in Gothic waren und die dann es in andere Spiele geschafft hat, wo sich andere Spiele was abgeschaut haben, die wirklich revolutionär für das Genre waren. Wie gesagt, dann hättest du den Punkt locker bekommen. Aber deswegen habe ich extra nochmal nachgefragt und da kam dann im Nachhinein auch nur noch, also im Vergleich zu Morrowind und so konnten sie mithalten. Das war mir einfach zu wenig. Sorry.
Glück gehabt. Ja. Okay. By the way, Ansatz, in der Recherche fällt einem auf, dass es wirklich sehr, sehr gute Spiele gab aus Deutschland, auch tatsächlich sehr bahnbrechend. Ich hätte fast die Siedler von Catan genommen, aber es wäre ein bisschen zu arzi-fazi gewesen.
Ja, ich fand
war nicht explizit das Videospiel genannt.
Ich fand bei Budi, bei dir fand ich einfach gut, dass du das Argument, was du hattest, sehr gut und strukturiert vorgetragen hast, dass du da sehr viele Beispiele für genannt hast, auch wirklich Fakten genannt hast. Das war einfach, finde ich, eine runde Sache. Und deswegen hast du den Punkt bekommen. So, jetzt kommen wir mal zum Fact-Checker. Lieber Wirt, was sagt denn der Chat? Was ist da so los im Interwebs?
Sehr, sehr spannende Sache, aber eine Sache sind sich einig, unser Chat. Gothic 1 ist nicht das beste deutsche Spiel. Nur 18% haben gesagt, Gothic 1 ist das beste Spiel aus Deutschland.
Oh.
Und 41% bekommen Gothic 2 und Crysis bekommen auch 81%. Also da sind sie sich nicht so ganz einig und ich kann dem Chat einfach nur zustimmen. Nur weil etwas als erstes erschienen ist oder erfunden wurde, entdeckt wurde, heißt es nicht, dass es gleich gut ist. Das ist so
wie ich kenne eine gute Coverband von den Beatles. Die spielen ein bisschen tighter als die Beatles. Die sind dann ja wohl besser, was?
Ja, aber ist Dune jetzt besser als StarCraft 2? Dune war auch als erstes draußen. Es ist Technik. Technik entwickelt sich weiter. Musik ist halt, ach, da sind wir schon auf einer ganz anderen Ebene. Also zurück zu Tim.
Wollen wir Music Fights machen oder was?
So, ich möchte an dieser Stelle nochmal daran erinnern, an zwei Sachen. Erstens, Hashtag Gamefights. Schreibt schön die geilen Fragen auf. Und Nummer zwei, nochmal meine Kandidaten hier. Ihr könnt den Fact-Checker, also da waren einige Sachen drin, auch ein paar Fakten von Budi, wo ich mir so gedacht habe, ach ja, da hätte man ja den Fact-Checker vielleicht auch mal bemühen können. Also vergesst das nicht, das kann eine starke Waffe sein, wenn sie nicht vollkommen ignoriert wird, wie bei gewissen anderen Judges. So.
Die Wunden sind so gut,
So. Okay, so, müssen wir jetzt eine Werbung machen? Nö, oder? Wir machen direkt Runde 2. So, machen. Weil wir gerade so gut unterwegs sind. Wir haben uns jetzt warm diskutiert und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu Runde 2. Okay. Also, die Leute haben hier Schaum vom Mund, deswegen will ich gar nicht weiter.
Du bist immer noch voll enttäuscht, ne?
Ey, das kann nicht sein.
Ja, guck hier, da ist schon der.
Du bist schlauer, eben hast du kurz versagt.
Der Hate ist real. Es geht schon gut los. Ich will dich ja nur ein bisschen aus der Reserve locken, Michael.
Ja.
Ne? Ich kann dir den Sieg nicht sofort schenken. Wir müssen noch ein paar Runden spielen. Alles klar. So, Gregor, du wirst jetzt anfangen.
Ja.
Bist du dafür bereit?
Ich bin
Hast
bereit.
Hast du Bock?
Ja, habe ich.
Gut, dann sage ich dir jetzt deine Frage.
Ja.
Gregor.
Ja.
Was würdest du denn sagen? Welches ist das beste Couch-Koop-Spiel? Eine Minute.
Also das beste Couch-Koop-Spiel ist eindeutig Portal 2. Portal ist schon, ob im ersten Teil, ob im zweiten Teil, schon ein recht brillantes Singleplayer-Spiel gewesen. Aber was die mit dem Koop gemacht haben, mit dem Couch-Koop, war, dass sie ein quasi komplett neues Spiel mit zwei Robotern gemacht haben, die man gleichzeitig eben steuern kann und komplett neue Rätsel, die darauf abgepasst waren. Und echt, also jeder, der mal Portal gespielt hat, alleine weiß schon, was es ist. Aber wenn du jetzt mit jemandem zusammenarbeiten musst, wenn man erstmal so einen Rapport entwickelt und dann, wenn man irgendwann merkt, dass man tatsächlich gleichgeschaltet denkt und nicht nur gleichgeschaltet hier von Rätsel A nach B, sondern auch um die Ecke und ich mach mal da, du springst dahin, du machst das Portal hier auf. Ich habe selten besseres Level-Design gesehen als in der Koop-Variante von Portal 2 und das ist echt schade, dass es das letzte gewesen ist, was wir vom Portal gesehen haben, weil A, glaube ich, in dem Konzept noch ein bisschen was geht, aber im Gegenzug, nachdem ich das hier im Koop durchgespielt hatte mit dem Kumpel, hatte ich den Eindruck, nee, besser geht's eigentlich nicht mehr, weil hier kann's auch gerne enden, weil's so gut ist.
Oh. Okay, ein schönes Plädoyer für Portal 2, kommen wir zu Budi.
Yes.
Budi, das beste Couch-Koop-Spiel, eine Minute ab jetzt.
Ich habe mich für Octodad Deadliest Catch entschieden von einer jungen Spieleschmiede namens Young Horses Inc. Octodad Deadliest Catch kann man bis zu 4 Personen spielen. Man kann es alleine spielen, man kann es zu zweit spielen, man kann es zu dritt spielen. Man spielt Octodad, einen Oktopoden, der versucht, nicht aufzufallen. Er ist verheiratet, beziehungsweise heiratet in diesem Teil offiziell. Er hat sogar 2 menschliche Kinder. Aber seine Familie darf nicht erkennen, dass er ein Oktopode ist. Ergo, die Funktion des Spielers ist es, eine kleine, sympathische, auf ungefähr 2 bis 3 Spielstunden begrenzte, wunderschön erzählte, sehr humoristische Story zu spielen, in der alle Leute auf dem Sofa gemeinschaftlich eine Geschichte durchspielen. Ob nun zu zweit, zu dritt oder zu viert, jede Situation hat eine automatische Situationskomik. Es ist unglaublich leicht zu erlernen. Man kann das wirklich mit allen Menschen spielen da draußen. Ich habe es zum Beispiel mit 4 hochrangigen ZDF-Leuten spielen dürfen und auch sie haben sich totgelacht. Es ist humorvoll, es ist charmant, es ist romantisch und es ist für mich ein modernes Märchen in Form eines Oktopoden, was man zu viert auf dem Sofa spielen kann.
Humorvoll, charmant und romantisch. So wie Micha. Das ist doch die perfekte Überleitung. Nur deiner Minute. Achtung, welches ist das beste Couch-Koop-Spiel und go.
Für mich ist das beste Couch-Koop-Spiel A Way Out. Und zwar ist das ziemlich neu, ihr kennt es vielleicht noch aus dem letzten Jahr. Und das Spiel macht etwas ganz Besonderes. Es macht nämlich nicht einfach nur Spaß und es macht nicht einfach nur Party und es ist auch nicht nach ungefähr 2 Stunden wieder vorbei und verbraucht, sondern es weckt Emotionen und es schafft gemeinsame, emotionale Erinnerungen an eine gemeinsam erlebte Geschichte, die nur durch das gemeinsame Zusammenarbeiten auch gefördert und gefeatured wurde. Und am Ende gibt es sogar noch einen Twist, der alles so konterkariert, ich will es nicht spoilern, dass alles quasi nochmal umgedreht wird und man die Koop-Situation völlig anders erlebt. Das ist absolut genial. Zudem hat es Koop im Konzept, das heißt, es ist nur dafür entwickelt worden, ist nicht wie bei Portal einfach nur eine nette Ergänzung mit einem weiteren Charakter und ein bisschen erweitertem Gameplay. Dann gibt es zwar simples Gameplay, aber sehr, sehr abwechslungsreiches Gameplay. Du hast jede Menge Spaß-Features drin und du hast jede Menge nützliche Features, die man gemeinsam bringen muss. Und das ist einfach so abwechslungsreich und featured die Story und das ist einfach geil.
Okay. 6 Minuten habt ihr jetzt Zeit, darüber zu diskutieren. Und
ich habe ein Argument, was euch beide tatsächlich ein bisschen aushebelt. Beides gute Picks, gebe ich auf jeden Fall neidlos zu, aber der Videospielwert ist bei A Way Out so gut wie gar nicht gegeben. Maximal, wenn man mit einer anderen Person auf dem Sofa sitzt, aber trotzdem wirst du immer derjenige sein, der diese Story schon kennt und der diese Story dann von mir aus auch ein bisschen ernster, vielleicht mit ein paar spaßigen Elementen, wie du es genannt hast, dann nochmal erlebt. Aber der Videospielwert für dich ist tatsächlich nach einem Durchspielen durch. Dann der Wiederspielwert bei Portal, sobald man diese Level einmal gesetzt hat. Es gibt unglaublich viele, unglaublich brillante Maps bei Portal 2. Das gebe ich zu. Es ist auch tatsächlich ein guter Pick, anders als A Way Out. Aber auch hier ist es so, sobald du diese Level einmal durch hast, ist es gesetzt. Auch hier haben wir das Problem, sobald du da ein Level schon gemacht hast, ist der Spielwert und der Wiederspielwert für dich maximal darauf begrenzt, wie sehr sich dein Gegenüber auf dem Sofa freut. Und wir reden hier von dem besten Couch-Koop-Spiel. Das Spiel, ich könnte mit meiner Mutter, mit meiner Schwiegermutter und mit meinem 6-jährigen Sohn Octodad spielen. Genauso könnte ich mit meiner Frau und mit 2 von euch das Spiel spielen. Und jedes Mal würde es eine komplett autarke neue Situation geben. Dazu ein ganz großer Unterschied. Octodad ist in dieser Runde das einzige Spiel, das nicht über ein Splitscreen gespielt wird, sondern eine gemeinschaftliche visuelle Fläche bietet, wo alle einen Körper, in dem Sinn einen Oktopoden, steuern. Man ist per se vom Game Design gemeinschaftlich am Werke und ist nicht visuell getrennt oder räumlich getrennt oder sonstiges.
Okay,
und das ist für mich der Inbegriff eines Couch-Koop-Spiels.
Darf ich darauf eingehen?
Besten Couch-Koop-Spiel.
Ich gehe mal darauf ein. Wiederspielwert ist definitiv dabei Way Out, weil A, kannst du die Seiten einfach tauschen. Das ist zumindest einmal, wo du es nochmal spielen kannst. B, gibt es jede Menge Entscheidungen, die du triffst, die jede Menge Situationen ändern. Vielleicht nicht das Finale, aber die Situationen, sodass es sich nochmal ganz anders spielen kann. Und C, sind die Gameplay-Features, das keine Ahnung, Armdrücken, Dart werfen, Schleichen, Ballern, Autofahren, da ist so viel drin, da ist so viel Abwechslung drin, dass es jetzt auch nicht unbedingt ist, oh Gott, das habe ich alles schon mal gesehen, sondern es macht jedes Mal wieder aufs Neue Spaß und ich kann es mit jedem spielen, das trifft auch dazu, denn gleichzeitig ist das Gameplay extrem zugänglich, extrem simpel und featuret vor allen Dingen die Story und das Erleben der Story und das gemeinsame Erleben der Story.
Mhm. Ich finde, du machst ein bisschen zu viel Fokus auf den Wiederspielwert hier. Okay, klar, wenn jemand Octodad gespielt hat, ich habe es auch einmal durchgespielt, aber ich muss dann auch sagen, der Wiederspielwert war bei mir nicht mehr gegeben. Ich habe einmal dieses absurde Konzept dann durchgenommen. Es war auch leidlich unterhaltsam. Es ist eben nicht jedermanns Bier. Du musst eben Bock auf dieses komische Chaos-Gameplay da drauf haben. Und ich glaube nicht, das ist nicht so ein automatischer Zünder. Du kannst nicht jeden an Octodad setzen und erwarten, dass man da Spaß hat. Das ist auch vor allem ein sehr, sehr großer Frustfaktor, der da entstehen kann. Ich kann mir sehr gut vorstellen, ja, wenn du kleine Kinder daran setzt, die haben irgendwann keinen Bock mehr und schmeißen den Controller in die Ecke, da kann der Oktopode noch so knuffig sein,
wie da ist. Und gut, aber auch das ist kein Argument.
Doch, natürlich
ist weder, weder für Portal 2 noch für alle anderen. Also da muss ich dann direkt, weil du mich direkt angesprochen hast, Uli, kurz.
Lass Gregor einmal ausreden. Gut. Du hast ja gerade schon kannst gleich wieder.
Gehen wir gleich gerne wieder. Zur Way Out, ich muss zugeben, ich habe das angefangen, habe mich auch drauf gefreut. Ich fand gerade Brothers und da hätte ich fast gedacht, dass du das hier nimmst, weil das für mich eher eine interessantere Wahl dann dafür wäre. Fand ich ein bisschen ordinär gegenüber dem, was alles versprochen wurde. So, ich habe es mit der Freundin gespielt und das war eben mehr so ein bisschen so ein Generic, so das, also wenn du den als Film gucken würdest, wäre die Geschichte wirklich nicht so allzu spannend. Und dieses Gimmick, dass man parallel gleichzeitig spielt, diese mundänen Sachen, die man da gleichzeitig anstellt, nur weil lenkt die Wache ab, dann kann ich da über den Zaun drüber gehen oder wir drücken uns irgendwie hoch an der Seite, das hat uns kaum beschäftigt. Ja, also ich hätte am liebsten, und wir haben es tatsächlich liegen gelassen, ich habe das Ende dann nicht mehr gesehen, weil einfach das Spiel nicht mehr spannend genug war und die Story uns nicht mehr weitergetrieben hat. Portal könnte ich jederzeit jetzt noch ausbauen, das ist etwas, also, wo ich auch die Seite tauschen kann, auch da habe ich wieder Spielwert.
Okay, ja. Also bei Portal stehe ich meiste Zeit mit meinem Kumpel im Raum oder oftmals und wir wissen einfach schlicht nicht, wie es weitergeht. Und du hast
Tut mir leid für euch.
Das Einzige, was du hast, ist, irgendwann finden wir es raus nach genug Genervtheit. Aber letzten Endes hast du bei Portal keinerlei emotionale Regung, außer mal ein bisschen Humor, ein bisschen Witz, ein bisschen Charme, das gebe ich zu. Aber du hast keinerlei gemeinsame, emotionale, berührende Erinnerung.
Alter, das, weißt du, wie berührend es ist, wenn man gemeinsam so dieser Heureka-Moment.
Das ist nicht mehr als ein billiger Erfolgsmoment.
Archimedes, die Griechen haben es erfunden. Ja, dieser Aha-Moment, wenn irgendwas klappt und du dieses Rätsel gelöst hast. Ich habe selten so emotionale Momente, als wenn ich ein Rätsel löse.
Ne? Okay, und ein Portal
und ein in einem Videospiel.
Ja,
auf dem Videospiel. Also, und das emotional war ich null bei Way Out, wie bei Octodad
Lightly. Es gab bei Octodad eine Situation, wir haben zu viert gespielt, wir haben auch gedacht, ja komm, spielen wir einfach. Und es gab einen Moment, wir haben uns totgelacht, es war wirklich sehr lustig, weil einfach das Zusammenspiel vierer Individuen auf einem Sofa bei jedweder Alltagssituation, mach Milch für deine Tochter oder du hast auch einfach Basketball da rumliegen, zieh fucking Unkraut, geh einkaufen. Das ist einfach eine Alltagssituation, die per se von der Story bei Octodad einfach schon ins sympathisch Comichafte gezogen wird. Und gleichzeitig ist es aber unglaublich schwer, es auch zu meistern. Das heißt, es gibt so einen lustigen Random-Modus, der auch noch für etwas Hardcore-Spieler dabei ist. Das heißt, es gibt einen Zeitintervall und dann wird tatsächlich random, werden dann sozusagen die Extremitäten getauscht. Während ich mich voll auf den rechten Arm eingeschossen habe, bin ich plötzlich das linke Bein.
Boah, das hört sich mega frustrierend an.
Das ist super.
Mega frustrierend,
Alter. Es gab diesen einen Moment, wo wir alle, nachdem wir uns herzlich ausgedacht haben, wo wir gemerkt haben, okay, krass, hier zieht die Story plötzlich an. Und das vollkommen unerwartet, wirklich vollkommen unerwartet. Und wir waren alle still. Und wir haben so sehr gemeinschaftlich in diesem sehr emotionalen Moment von vier Personen, haben wir wirklich ernsthaft versucht, unseren scheiß Octopus so sicher, so schnell und so gut es geht, durch eine bedrohliche Sequenz zu bringen, weil es um etwas ging.
Und wie hat es sich beim zweiten Mal gefühlt?
Der durch dieses Level äumelt.
Wunderbar.
Gar nicht. Du hast es nicht gespielt.
Weil du diese Situation, doch habe ich, weil die Situation mit anderen Menschen anders funktioniert. Und
bei allen Spielen. Wenn ich mit anderen Menschen
vorne spiele, ist wieder was für oder gegen, was du bringst. Deswegen.
Also, wie gesagt, die emotionale Geschichte, ihr habt in euren Spielen jeweils keinen Twist, der diese ganze Splitscreen-Situation, ich weiß, du hast kein Splitscreen, so geil konterkariert, wie in A Way Out. Das hast du eigentlich nur am Ende und du hast im Grunde dadurch alles, was du bis dahin gemeinsam erlebt hast und gemeinsam getan hast, baut eine Beziehung auf zwischen deinem Spielpartner und dir und den beiden Figuren im Spiel. Und all das wird dann konterkariert und das ist Sixth Sense Niveau, das ist richtig, richtig geil. Das ist einfach nur ein geiler Plotwechsel, der auch das Spielprinzip mit aufgreift. Und nochmal dazu, wie gesagt, du kannst Rätsel lösen, du kannst Spaß haben, Portal, Punkt. Und bei mir kommt oben bei mir kommt obendrauf eine emotionale Bindung. Bei mir gibt's auch Minispielchen, die Spaß machen. Da gibt's Armdrücken, da gibt's Dartwerfen, da gibt's jede Menge Shit. Aber
so
es gibt eben noch eine emotionale Bindung, die über die Story transportiert wird.
Okay, die Zeit ist vorbei. Damit muss ich die Runde zumachen.
Wirklich, was für ein Quatsch. Was für ein purer Quatsch hier.
Gregor ist zu uns.
Gamefights.
So, ich komme direkt mal zur Auswertung. Also, ich muss mal sagen. Ich glaube, wir sind uns eigentlich alle einig, Portal 2 ist hier der beste Pick.
Jo.
Da sind wir uns doch einig, oder? Nö. Okay, Brudi nicht?
Ja, natürlich nicht.
Ich würde, also ich sag mal so, ich hätte auch Portal 2 genommen und ich würde sagen, das ist der stärkste Pick. Leider, Gregor, ich muss es wieder sagen, mir fehlt da ein bisschen Fleisch immer bei dir. Du
findest es nur nicht.
Ja, doch, weil das Problem ist.
Habt ihr so viel
wieder,
geboten?
Nee, das ist so ein bisschen wieder so ein Problem, das wir schon öfter hatten. Wenn du in der 6-Minuten-Runde die ganze Zeit nur gegen die anderen feuerst, dann kommt da einfach nicht genug Potenzial irgendwie, wo ich hier ansetzen kann. Ich habe mir ja aufgeschrieben bei dir im Plädoyer, dass es komplett neu ist, dass es komplett abgestimmt ist, dass es ein tolles Level-Design hat. So. Als es dann losging mit den 6 Minuten, ging es die ganze Zeit gegen die anderen Spiele, aber zu Portal kam da leider nicht mehr viel. Das ist ein bisschen schade. Bei Budi muss ich sagen, du hast es eigentlich wieder gut gemacht. Also stark argumentiert, finde ich, das einzige Problem bei dir war, dass du so krass auf den Wiederspielwert gegangen bist. Das fand ich war eine schlechte Entscheidung, weil das haben dir die anderen beiden Kontrahenten 1:1 Return-mäßig zurückgespielt. Mir ist wirklich nicht klar geworden, warum Octodad mehr Wiederspielwert bieten soll als die anderen beiden Spiele. Ja, du kannst es noch mal mit anderen Personen spielen, das kannst du bei den anderen auch machen. Das haben sie auch alles gesagt. Das Spielprinzip, ja gut, wie weit das dröge wird oder nicht, ich glaube auch, dass, also kann ich schon nachvollziehen, dass die anderen sagen, ja, das ist bei Octodad ja auch nicht besser. Und das Gameplay, also dieses Argument, das du gesagt hast, ohne Splitscreen funktioniert es, alle machen irgendwie dasselbe, arbeiten an derselben Sache und deswegen wäre es ein besseres Couch-Koop-Spiel. Da muss ich sagen, das zieht nicht. Also das zündet bei mir irgendwie nicht und wird nicht schlüssig, weil gerade das asynchrone Gameplay oder gerade Sachen, die man verschieden macht, auch teilweise in unterschiedlichen Locations, ist ja oftmals das, was ein Koop-Spiel ja auch irgendwie besonders macht. Und das jetzt als Argument zu nehmen, dass es kein gutes Koop-Spiel ist, das zündet bei mir nicht so richtig. Micha, muss ich sagen, gewinnt diese Runde und zwar deshalb, weil er einfach am meisten Potenzial hier geliefert hat, mir am meisten Argumente mir gebracht hat, weil er sowohl in Richtung Story als auch in Richtung Gameplay, er hat sozusagen den Splitscreen nochmal mit aufgegriffen. Er hat auch sehr gut, finde ich, argumentiert, als du ihn angegriffen hast, in Richtung Wiederspielwert, warum es eben doch dann eben einen Wiederspielwert bietet, hat sich da nicht ins Boxhorn jagen lassen von diesem Vorwurf. Und ja, deswegen kriegt mich ja diesen Punkt.
Das zu einem echten Kackspiel, ey.
Sag mal, Tim, sollen wir dann Sachen wiederholen, wenn wir sie in der 1-Minuten-Pitch so, ich habe da ja schon die vielen guten Sachen gesagt, soll ich genau das Gleiche nochmal mit mehr Worten auskleiden? Ist es wichtig, das in dieser Diskussionsrunde drin zu haben? Weil ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich dann ein bisschen, wenn ich die Qualitäten nochmal herausstelle.
Ja, also wenn es nicht mehr Sachen gibt an Portal 2, die du...
Ja, nee, ist natürlich, aber essentiell war es ja das. Du hast nur die Leute genommen, die dann jetzt mehr einfach nochmal ihre Punkte reiteriert haben. Und ich
klar,
bin
ich
da gewesen
die Leute,
und hab,
die meisten
und ich habe ergänzt und mehr Argumente und mehr Punkte gebracht. Also sonst kann ich das nächste Mal gerne
nee, du hast nicht mehr Argumente gebracht.
Doch, natürlich.
Nee, also...
Ich fühle mich auch ungerecht behandelt, muss ich sagen.
Das würde ich nicht sagen. Gut, kommen wir zu Wirt. Wirt, was sagt denn das Internet?
Das Internet denkt zum Teil so wie du. Portal 2 ist wirklich ein easy Pick, würde auch jeder, glaube ich, instant sagen. Ist ein gutes Couch-Koop-Game. 50% meinten dann auch, ey, Portal 2 easy Couch-Koop-Game. Aber ich finde auch sehr schön, wie du argumentiert hast, beziehungsweise mich argumentiert hat, dass doch A Way Out das bessere Spiel ist. Also ich glaube, es war einfach viel zu einfach für Gregor zu sagen, Portal 2 und hier sind noch ein paar Argumente. So haben es leider nicht alle gesehen. Und deswegen noch ein kleiner Aufruf an die Leute, die auf Twitter jetzt voten. Wartet doch mal ab, bis die 6 Minuten vorbei sind und dann könnt ihr noch schnell in den 1,5 Minuten voten, was das beste Spiel ist. Weil ihr könnt nicht einfach sehen, so, okay, welches ist das beste Couch-Koop-Spiel und dann sofort voten. Wartet doch auf die Argumente der Leute und wie auch vorhin, schickt uns Fragen für die finalen Runden. Hashtag Gamefights und ja, zurück zu dir.
Okay.
Ist Octodad echt so schlecht aufgegangen? Sag mal, habt ihr sie noch alle? Ey, wirklich jetzt, Mann? Das hast
du
nicht
verstanden.
Du spielst so fucking Octoboden, ey. Das ist unglaublich schwer, einen Arm zu steuern und irgendwie einen scheiß Spiegel sauber zu machen.
Also, Gregor, wirklich sorry, aber ich hab darauf gewartet, dass du die Leute hier zerfickst eigentlich mit der Antwort. Aber es kam leider nicht. Ich wollte es wirklich geben, weil es war meiner Meinung nach wirklich der stärkste Pick. Aber du musst das Ding dann auch nach Hause holen irgendwie. Und wie gesagt, du hast dich zu sehr auf die anderen fokussiert mit deinen Argumenten. Hättest du lieber noch mal ein bisschen ausgeführt, was bei Portal so geil ist, dann hättest du den Punkt auch bekommen.
Ein Argument hat mir, entschuldige, dass ich da noch mal frage, aber es erweitert halt wirklich das Universum von Aperture Science so ungemein sinnvoll, smart, charmant irgendwie, dass du halt einfach zwei Roboter spielst. Also tatsächlich gibt's da ja tatsächlich so eine kleine Story, eine Backstory davon. Das hat mir gefehlt zum Beispiel. Aber ich hatte Angst, deswegen habe ich so viel auf Wiederspielwerk gesetzt, dass du auf diesen Punkt kommst. Weil das hätte uns beide komplett zerfickt.
Okay. Wir machen mal ein bisschen Werbung und dann kommen wir zur Runde 3. Bis gleich.
Gamefights.
Welche liebliche Stimme.
So, da sind wir wieder zurück bei Gamefights und es steht...
Du bist so kacke, Michael, ey. Oh
Gott. Es steht 1-0-1. Ein Punkt für Budi, ein Punkt für Micha und noch keine Punkte für Gregor. Aber das wird Gregor jetzt sicherlich ändern. Es ist noch alles drin, ja.
Das ist richtig.
Okay, dann würde ich sagen... Gregor, was ist das denn für ein Gesicht? Jetzt guck doch mal ein bisschen kampfbereit.
Oh.
Du bist der Schnauzer. Nee, das ist zu lieb. Du bist der Schnauzer von Hamburg. Du musst bissig sein. Komm.
Ich bin ein lieber Schnauzer.
Gewinne durch. Wird nichts mehr, glaube ich. Na gut, dann wird das wohl doch nichts mit dem Sieg.
Ich hab im Leben schon
gewonnen. Aber wir versuchen es trotzdem mal. Wir kommen zu Runde 3. So. Runde 3. Und die Frage lautet: Ah, nee, warte mal. Diesmal fängt mal Gregor an, würde ich mal sagen, oder?
Ja, eigentlich müsste
ich Gregor hat ja gerade angefangen. Nee, dann fängt er mal Budi an. Okay, machen wir es doch so. Ja. Ist doch auch noch.
Aha. Ist auch noch. Passt der Judge nicht richtig auf, oder was?
So. Ey, wir können es auch so machen, wie ihr wollt. Wenn du gerne anfangen willst, bitteschön. Und danach kommt Micha und dann kommt der Gregor. So, haben wir es doch.
Okay.
Also, Budi, die Frage lautet: Welcher Videospielcharakter, sollte ich diese Frage vielleicht noch mal ein bisschen klarstellen?
Ja,
die gemeint sind.
Gerne. Sie genau.
Denn gerne. Diese Frage ist etwas schwierig. Die Frage lautet, welcher Videospielcharakter ist am meisten overpowered? Jetzt könnte man ja annehmen, dass wir damit meinen, ja, hier, keine Ahnung, der Charakter aus LOL, der hat eine krassere Ulti als der andere Charakter aus LOL und deswegen macht das Metagame keinen Spaß mehr und wir hören alle auf, LOL zu spielen. Nein, so ist es nicht. Was damit gemeint ist, ist Folgendes. Dieser Charakter aus einem Videospiel, und er muss aus einem Videospiel sein, nicht etwa irgendwie aus einem Comic oder so und dann in einem Spiel gewesen sein. Nein, er muss originär aus einem Videospiel stammen. Dieser Charakter muss so stark sein, dass er alle anderen Videospielcharaktere platt machen würde. So, jetzt haben wir das Ganze ein bisschen spezifiziert, denn ansonsten gibt's hier nur Verwirrung und das wollen wir ja nicht. Und jetzt beginnt Budi also mit der Frage, welcher Videospielcharakter ist am meisten overpowered? Bitteschön.
The King of All Cosmos ist sein Name. Er ist der Videospielcharakter, der in der Katamari-Serie auftaucht und federführend ist für jedweden geschichtlichen Hintergrund in den verschiedenen Katamari-Titeln. The King of All Cosmos, da fängt das Ganze eigentlich ein bisschen an. Bei Katamari Damacy war aus Versehen besoffen und aus Versehen einfach alle Sterne kaputt gemacht. Weil er selber aber so krass ist und so overpowered ist, hat er halt seinen kleinen Sohn, den Prinzen, losgeschickt, damit er einfach alles aufrollt, damit die Menschheit wieder neue Sterne kriegt. Und das so nebenbei. Im Beautiful Katamari hat er aus Versehen beim Tennisspielen hat er aus Versehen einen Tennisball zu doll gehauen, ein bisschen zu doll und hat ein riesengroßes schwarzes Loch fabriziert, was alles in sich hineingesogen hat. Das einzige Mal, wo er ein bisschen Schwäche gezeigt hat, war gegenüber seinem Vater, der liebevoll Papa genannt wird und der damals ein bisschen enttäuscht von ihm war, weil er in einem Boxwettkampf nur Zweiter geworden ist. Aber dieses familiäre Phlegma hat er erledigt, indem er seinem eigenen Vater ins Gesicht schlug. Er ist loyal, aber manchmal auch böse.
Alles klar. Das war also King of All Cosmos aus Katamari. Micha schreibt noch. Er muss sich anscheinend noch eine Schlachtstrategie zurechtlegen.
Das wird ziemlich kurz jetzt.
Das wird ziemlich kurz, sagt Micha. Okay, dann sind wir mal gespannt. Dann kriegst du trotzdem eine Minute von mir. Bitteschön.
Okay. Mein unglaublich überpowerter Charakter ist natürlich Starkiller aus The Force Unleashed. Ich mache einfach mal ein paar Stichpunkte. Er hat Darth Vader besiegt. Darth Vader ist der Auserwählte. Das ist der Typ, der mächtigste Jedi aller Zeiten, so ungefähr. Im Alter wurde er geschlagen von Luke Skywalker. Meinetwegen, aber er war der mächtigste zur Zeit von Starkiller. Er kann Sternenzerstörer mit seiner Macht, Power, mit seinem Griff vom Himmel holen. Lass ich mal so stehen. Und, was habe ich da noch stehen? Er ist der stärkste Jedi, den es gibt. Und, natürlich hat er auch sämtliche Mind-Tricks von Jedis drauf, die man so beherrschen kann. Er versteht es, den Gegner zu verwirren, wenn er mal gerade nicht zermalmen, zerquetschen oder zerhacken will. Und das war's.
Ja, das war kurz und knackig. Dann können wir ja auch schon zu Gregor kommen, sparen wir alle ein bisschen Zeit. Gregor, bereit?
Mhm. Ja.
Und bitteschön.
Der Charakter, der am meisten overpowered ist, ist eindeutig Kratos. Er ist so ein kleiner Hutzel und dennoch hat er nicht nur zu ziemlich alle Götter geschlachtet, die es in Griechenland gegeben hat, nachdem die alle tot waren, inklusive Zeus, inklusive allen seinen Abkömmlingen, inklusive seinen Brüdern und Schwestern. Schaut euch an, so Riesen, die hunderte von Meter größer sind. Der ist nach Skandinavien gegangen, um auch die alle abzuschlachten und weiter Leute zu zeugen, die ich jetzt aus Spoilergründen nicht dann weiter nennen möchte. Aber ich habe mich selten so overpowered gefühlt, als mit Kratos, mit diesem kleinen Hutzel unterwegs zu sein und einfach, ja, man sieht es hier, ne, Messer reinzurahmen, Sachen wegzubringen. Kratos hat sogar den Tod besiegt. Er ist mehrfach gestorben und hat sich aus der Hölle rausgearbeitet. Das kann kein Unterpowerter jetzt machen. Und ich finde, da gehört auch die spielerische Seite aus dazu. Denn um sich overpowered zu fühlen, muss man auch das Gefühl haben, dass man etwas erreicht. Ja, und da... Ich habe so viel Kraft bekommen. Ich will, schaut euch meine Frisur an. Schaut euch meinen Bart an. Stellt euch ein bisschen weiß, stellt euch ein bisschen rot vor. Das war mein Vorbild. Deshalb ist dieser Bart da. Weil Kratos einfach so ein Muskelmann ist.
Geil. Okay, ihr habt 6 Minuten Zeit, darüber zu diskutieren. Los geht's.
Faktenchecker, Wirt, bist du am Start? Bitte einmal den Kanon von Star Wars checken, ob Starkiller tatsächlich das erste Mal in einem Videospiel aufgetreten ist oder vorher in Büchern oder irgendwelchen anderen Fassungen.
Habe ich schon gecheckt.
Ja, kann ich auch sagen. Konzeptname war Starkiller für Luke Skywalker, aber Starkiller kam zum ersten Mal in Star Wars für Force Unleashed vor.
Tja.
Oh. Ja, ey, Mann.
Ich hab einen Job gehabt.
Es geht um
Overpowered. War das dein Argument
jetzt?
Es geht um Overpowered.
Es geht nicht darum irgendwie, ich fand das nett, dein Argument, dass man auch, wenn man sich overpowered fühlen will, dass man erst auch leiden musste, dass du Kratos Leidensweg durch die vielen verschiedenen Geschichten und vielen Ebenen auch irgendwie, dass es eine Wertigkeit bekommt. Aber hier geht's um fucking overpowered. Mann, The King of All Cosmos spielt Tennis. Und er würde, wenn er ein bisschen sauer wäre, ist er aber nicht, weil er so fucking overpowered ist, dann könnte er auch einfach den Tennisball in Kratos schießen.
Kratos ist
und
so overpowered.
Und in Kratos würde ein schwarzes Loch entstehen. Check das mal.
Kratos.
Ist, the King of fucking All Cosmos ist der mit Abstand overpoweredste Videospielcharakter. Und da kann auch ein Starkiller nicht. Der Prinz könnte den, und das gibt's übrigens, es gibt Star Wars Sachen in Katamari, und würde einfach aufrollen.
Ganz kurze Frage,
um mal kurz
deine Figur aus der Runde zu schmeißen.
Ja, bitte.
Hat deine Figur schon mal einen Zweikampf bestritten?
Ja.
Wo? Wann?
Sag nicht der Tenniskampf.
Ja, gegen seinen Vater. Ja, gegen seinen Vater?
Ja, der war davor der König of All Cosmos, aber er wurde besiegt von seinem Sohn.
Können wir das Fakten checken, dass er tatsächlich seinen Vater besiegt hat? Das Spiel muss ja ziemlich blutig sein, was?
Weißt du, anhand von Kratos Errungenschaften in all den Spielen, die er bisher gehabt hat,
das ist mit Gewalt zu tun.
Der King of All Cosmos, das wäre für ihn gerade mal so ein Mid-Boss-Kampf, ne? Der würde hingehen und er würde ihm den Kopf abreißen und ihn in den Hals scheißen. Das würde Kratos machen, weil er das kann. Und wirklich, also ich, wenn ich als dieser kleine Mensch da gewesen bin, 2005, auf der PS2, ich habe das Ding angefangen, habe mich gefreut, ein griechischer Videospielcharakter, schön ist es, und what the fuck, eine riesige Hydra kommt und reißt das Schiff auseinander und dann reiße ich diese riesige Hydra auseinander. Und dann wird's noch größer, 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 größer. Der zweite Teil fängt damit an, dass man diesen Mega-Koloss, ja, das wäre ein Endboss-Kampf in anderen Spielen. Das ist der Anfang. Also da, einfach weil Kratos so mega overpowered ist und alles weghauen kann.
Dein Argument ist also, dass er sehr stark ist und sehr stark hauen kann.
Das ist.
Ja, natürlich. Kann ich das so zusammenfassen?
Für verhältnismäßig. Schau dir an, was für ein Hutzel der ist. Der hat natürlich seine Muskeln, aber der ist mal einfach 5 Stockwerke kleiner als das meiste, was er zum Frühstück
verlangt. Wie besiegt er die meisten großen Gegner? Durch Strategie, durch Taktik, nicht durch Power. Ich habe noch nie gesehen, wie Kratos einen Drachen oder einen Gott im Armdrücken besiegt oder ihn mit einem Latz umhaut, sondern er kämpft lange, er kämpft blutig, er taktiert, er sucht Schwächen und schafft es dann durch seine Taktik gerade mal, sie zu besiegen.
Das sehe ich nicht so. Das sehe ich nicht so. Taktik ist natürlich was dazugehört, aber am Ende, wie viel Taktik steckt da, wenn ich meinen Arm einem Monster in die Augenhöhle ramme und den Anus nach oben rausziehe?
Da muss
das
er erstmal hinkommen.
Das ist eindeutig Kraft. Ja, weil er so kräftig ist.
Weil er so kräftig ist, kommt er dahin. Ja,
ich würde gerne noch mal einmal kurz, eure beiden Charaktere kann man spielen, muss man sogar spielen, und wenn man sie nicht spielt, dann sind sie nicht overpowered. Das heißt, ihr geht natürlich dann in das Spiel rein und müsst natürlich leveln und müsst den Fortschritt zeigen, etc. Das braucht The King of All Cosmos einfach nicht.
Mann,
der spielt Tennis.
An den
der ist besoffen und rollt das Universum auf. Er muss nicht kämpfen, weil er overpowered ist. Mhm. Er muss sich das nicht verdienen. Er ist es. Er ist King of All Cosmos.
Darf ich kurz mal was sagen? Ich will mal was sagen. Also, stellen wir uns mal einen Kampf Kratos gegen Starkiller vor. Ist ein bisschen lächerlich, aber wir machen das einfach mal.
Machen wir einfach mal, klar.
Kratos ist in erster Linie ein Nahkämpfer. Kann natürlich seine Klingen weit werfen, da gebe ich dir recht, er kann seine Axt werfen und so weiter. Was genau macht Kratos gegen einen Typen, der Dinge so stark festhalten kann mit einer Kraft, dass hier er kann einen Sternenzerstörer vom Himmel holen. Er könnte den Machtgriff machen, dann kann sich Kratos nicht bewegen, dann wirst du mir so recht geben. Was macht er gegen einen Typen, der Mindtricks drauf hat? Gut, der dann sagen kann, komm, geh da und spring da einfach runter und ramm die Axt selbst in den Kopf.
Ja, jetzt,
was macht er gegen einen Typen, der Machtblitze feuern kann? Was macht er auf Entfernung? ist ja so unglaublich stark und ignoriert das alles.
Gut, diese Axt, die er bekommen hat, da ist er der Fernkämpfer vor dem Herrn.
Die Axt halte ich fest.
Die Axt kann dich reinrahmen und wieder daherziehen, das wäre absolut kein Problem. Damit deine erfundenen Kräfte von dem Charakter, der hier, oh, der kann die Schiffe runterziehen und ist stärker als Darth Vader, das sind alles so Kraftverhältnisse, die zählen im alten Griechenland nicht. Das alte Griechenland hat es gegeben.
Wir befinden uns aber nicht im alten Griechenland, sondern auf neutralem Boden.
Wir befinden uns auch nicht irgendwo auf Endor.
Neutraler Boden.
Ja? Wo Starkiller zwischendurch
okay, war. Ich will jetzt noch mal kurz zusammenfassen, der King of All Cosmos ist der King of All Cosmos, weil er überall ist. Er rollt den ganzen Scheiß einfach auf.
Du hast
egal,
nichts,
ob
oder?
Griechenland, egal, ob irgendein Planet irgendwo im Star Wars-Universum, egal wie groß es ist, der kann das einfach aufrollen. Aber er ist so fucking overpowered, dass er seinen kleinen
Pinguin-Prinz hat. Darf ich kurz, ich hab dich noch gar nicht attackiert, darf ich das kurz
machen? Ja, bitte sehr, Michael.
Ich habe ein bisschen recherchiert über den King of All Cosmos. Mhm. Dieser Mensch hatte eine depressive Episode, weil ihn jemand als Schulleiter bezeichnet hat.
Ja, bitte.
Er ist labil. Er hat den größten Schaden erzeugt, indem er aus Versehen etwas getan hat. Er ist oft betrunken und er ist auch nicht wirklich aggressiv. Also er ist auch kein wirklich wütender Typ oder so. Das heißt, man jede würde einfach hingehen und sagen, du trink ein Bier und spring da runter oder erledige dich mit deiner eigenen Kraft, weil offenbar ist seine geistige Fähigkeit nicht wirklich am Start und leicht manipulierbar. Ja. Aus. Der Typ ist ein Wrack, ein Geistiges. Der hat Kräfte, mit denen er nicht haushalten kann. Er hat Kräfte, die aus Versehen getriggert werden, Kräfte, die er wirklich kaum unter Kontrolle hat und gleichzeitig ist er ein Psycho.
Ich möchte ein letztes
Ding freundlicher Psycho.
Auch noch ergänzen kurz. Budi, es geht um Charaktere, die overpowered sind. Ein Kratos wächst über sich hinaus. Ein King of All Cosmos, für den würde ich schon erwarten, dass er ein bisschen Power hat. Und für das, was er eigentlich leisten könnte, hier mal ein Tennis-Match
machen, da rüsseln.
Overpowered, er ist gepowered, aber overpowered?
Der Junge trauert aber ziemlich oft über Kratos, weil er ziemlich oft von Standard-Mobs umgehauen wird.
Wer?
Von ganz normalen Typen in God of War im neuesten. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast. Der Junge, der Knabe, der mitläuft, der muss ihm sogar helfen.
Hast du es zu Ende
der muss ihm fucking nochmal helfen
mit Flitzebogen. Weißt du, wer der Junge ist? Weißt du, wer der Junge ist?
Ja, aber am Anfang ist er das noch nicht.
Doch, natürlich, der war schon immer.
Er schießt mit Pfeil und Bogen.
Er hat aus seinen Lenden Kratos, hat er Götter geschossen. Wer kann das schon machen?
Er schießt mit seinem Bogen ohne die Hilfe des, ihr habt alle gerade vorgespielt, ohne die Hilfe des Jungen ist er kaum fähig, auch nur einen stinknormalen Troll umzuwemsen.
Alter, das ist kein Problem. Er kann das ohne Probleme machen. Der Junge, Michael, er holt ihn dabei und er zieht ihn. Das ist Erziehung Kratos-Style.
Wie gesagt, gegen Machtfähigkeiten, gegen Mindtricks und Machtgriff.
Mindtricks.
Könnt ihr nichts machen.
Mindtricks. Ich habe noch mal eine Frage noch. Budi, die geht auch an dich. Und zwar, die beiden haben sich jetzt die ganze Zeit darüber diskutiert, wie sie sich gegenseitig fertig machen würden. Wie würde denn dein Charakter die anderen beiden besiegen? Weil ich meine, sind wir mal, es geht hier bei der Frage darum, welcher Videospielcharakter ist so overpowered, dass er die anderen fertig machen würde. Das haben wir vorhin spezifiziert. Mhm. Und davon habe ich von dir jetzt noch nicht so viel gehört. Wie würde dein Charakter denn die anderen fertig machen?
Also, wenn irgendwo Starkiller auf irgendeinem Planeten wäre, dann würde King of Cosmos, weil er so overpowered ist, es gar nicht mitbekommen, sondern wahrscheinlich irgendwann aus Versehen sehr betrunken auf den Planeten treten und ihn oder vielleicht aufrollen. Dann würde er sich entschuldigen und sagen, oh Gott, scheiße. Und dann würde er seinen kleinen Sohn losschicken oder gegebenenfalls sogar selber über diese Welt fliegen. Denn er hat die Fähigkeiten, selbstverständlich überall zu sein. Und er hat auch die Fähigkeiten, sich wegzupuffen. Der ist nicht labil, so wie du das genannt hast. Natürlich, wenn man als Schulleiter beschimpft wird, dann muss man das auch erstmal vertragen können. Ja. Und ich bin mir sicher, dass Starkiller noch nie als Schulleiter beschimpft wurde. Wer weiß, wie er reagiert. Wahrscheinlich reißt er sogar Menschen irgendwie.
Wahrscheinlich würde er ihn vernichten sein Gegenüber mit seiner unglaublichen Kraft.
Aber das ist bei The King of All Cosmos nicht mal notwendig, weil er so eine Diskussion für so lapidar hält, dass er viel lieber Tennis spielt.
Du meinst, er taucht beim Duell nicht auf, sondern macht es aus Versehen. Dann wäre es ja gar kein Duell. Dann wäre es ja gar kein Kampf,
weil
sondern ein aus seinem Unfall.
Weil der King of All Cosmos keine Duelle hat, außer irgendwelche Hobbysport.
Oh, keine Duelle. Ja, wir reden schon von einem Kampf, wo sich zwei Menschen
gegenüberstehen. Nein, wir reden von der Frage, welcher Videospielcharakter ist am meisten overpowered. Und ich beantworte das mit der Frage, dass ich habe mit King of All Cosmos einen Videospielcharakter gewählt, der so overpowered ist, dass der noch nicht mal in Kämpfe verwickelt wird.
Nochmal, overpowered, aber er ist der King of All Cosmos. Er kann nicht überpowered sein.
Er muss über sich hinauswachsen können. Nee, Overpowered impliziert doch, dass du über dich hinauswächst, dass er mehr drin steckt, als du eigentlich auf dem ersten Blick siehst.
Also ein Kampf wird definiert, dass beide Menschen attackieren. Wenn du sagst, er taucht nicht mal auf.
Aber das ist nicht die Frage, welcher Videospielcharakter würde in einem Kampf...
Tim hat die Frage erklärt. Die ist nicht so, wie sie da drauf steht, sondern er meinte in einem Kampf gegeneinander. Das hat er schon am Anfang eingangs gesagt. So ist diese Frage definiert. So overpowered, dass er alle anderen Videospielcharaktere platt machen könnte.
Und das habe ich aus meiner Sicht beantwortet.
Okay, dann schließen wir jetzt die Runde hier. Und kommen zur Abstimmung. Puh. Das war wirklich schwierig.
Alter.
Das war wirklich schwierig.
Das war ein Bullshit, ey. Alter, über was reden wir denn hier? So,
aber
ich hab studiert.
Ey, ich muss sagen,
das packen wir nicht auf die Bewerbungsunterlagen, ne?
Ich hab meine Entscheidung getroffen. Die fällt mir sehr schwer, aber ich werde sie jetzt erklären. Und zwar, ich finde es wirklich gut, dass wir die Frage im Vorhinein nochmal spezifiziert haben. Weil das ist eigentlich das Einzige, auf das ich mich jetzt berufen kann. Wir haben im Vorhinein ganz klar, weil uns die Frage im Vorhinein nicht klar war, das nochmal nachgefragt, wie die Frage denn gemeint ist. Es kam die Antwort zurück, welcher Charakter ist so overpowered, dass er die anderen fertig machen, andere Videospielcharakter fertig machen würde. Das habe ich gerade auch nochmal erklärt, bevor die Runde losging. Und sind wir mal ganz ehrlich, ähnlich wie in der letzten Runde, King of All Cosmos ist natürlich eigentlich der beste Pick, weil er hat die krassesten Fähigkeiten. Er ist überall. Das hast du natürlich, du hast es super gut dargelegt. Er ist überall, er ist der krasseste. Er ist so stark, dass er eigentlich gar nicht kämpfen muss, das auch nicht will. Wenn die Frage dabei geblieben wäre, dass wir gesagt hätten, welcher Charakter ist einfach overpowered, welcher ist in seinem Kosmos, in seinem Spiel overpowered oder sonst irgendwas, dann hättest du meilenweit gewonnen, weil da hätte was, ganz ehrlich, was will man dagegen machen? Aber du hast nicht dargelegt, warum er die anderen fertig machen würde. Und Micha, muss ich sagen, hat da genau die richtige Schwachstelle getroffen.
Ich ärgere mich so, weil natürlich hat er Waffen. Ey. Ich will es nur erklären.
Du hast es aber nicht gesagt.
Ich weiß.
Ich hab dich extra nochmal gefragt.
Der kann so easy peasy einfach Sterne und Meteoren auf dich werfen.
Du
und
hast nicht mal gesagt, dass er unsterblich ist.
Das ist so lächerlich.
Du hast nicht mal gesagt, dass er unsterblich ist. Und ey, es tut mir wirklich leid, aber ich kann dir dann dafür den Punkt nicht geben. Und ich wollte es, ich war fair, ich hab dich nochmal gefragt. Es kam leider nichts zurück. Micha hat es gut gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat genau diese Schwachstelle angespielt mit der Depression. Er hat auch dargelegt, wenn er schon... ja, ey, es ist so. Micha hat recherchiert. Er hat gesagt, er ist in eine depressive Phase gefallen, weil er als Schulleiter benannt wurde. Ey, ganz ehrlich... Okay, so, dann ist er anscheinend schon labil. Dieses Argument habe ich verstanden. Bei Gregor muss ich sagen, ihr geht in eine ähnliche Richtung oder habt in eine ähnliche Richtung argumentiert. Aber diese Herleitung, die du gemacht hast, dass overpowered man nur ist, wenn man über sich hinauswächst, ey, sorry, die zieht überhaupt nicht.
Warum denn nicht?
Nee, das macht meiner Meinung nach einfach überhaupt keinen Sinn.
Aber ist der Name, overpowered, übergepowered, ja, über sich hinauswachsen.
Nee, also ich weiß nicht, wo das so konnotiert ist, diese Erklärung. Also wenn wir das jetzt irgendwo nachschlagen im Duden, das mag irgendwie aus irgendwelchen Gründen für dich so heißen,
nicht, dass
aber
das im Duden steht,
das ist, finde ich nicht schlüssig, dass man das so definieren muss. Und da du dich darauf so beschränkt hast, dass sozusagen als dein stärkstes Argument nach vorne gebracht hast, dass das ist, warum Kratos jetzt gewinnen sollte. Und ich das leider überhaupt nicht schlüssig fand.
Aber da kamen doch etliche Beispiele auch nochmal, die gezeigt haben, wie er Leute auseinandergenommen hat, wie er auch einen Starkiller auseinandergerissen hätte, wie er hier alles also mit ihm angestellt hätte.
In dem Kampf, wo ihr beiden euch duelliert habt, wer von euch da gewinnen würde, wo Micha gesagt hat, was würde denn in Kratos machen, wenn er mit meinen Tricks ankommt, was würde er gegen Machtblitze machen, ich fand jetzt nicht, dass du dich da besonders gut rauslaviert hast. Also das war für mich ein Draw, so. Das war für mich irgendwie unentschieden. Da ging jetzt nicht daraus hervor, okay, Kratos würde auf jeden Fall gewinnen. Und wie gesagt, da das Argument, dass man nur overpowered ist, wenn man über sich hinauswächst und wenn der Spieler irgendwas geleistet hat, das gilt für mich nicht und deswegen kriege ich mich an den Punkt. So.
Alter, ey.
Okay, kurze Pause, damit hier die Punkte stand und damit einmal kurz. Ich dachte, ihr schlagt euch kurz, aber na gut,
ist doch nicht. Kommt jetzt der Pitch?
Jetzt kommt der Pitch. Gregor, es ist noch nichts verloren. Du kannst noch zwei Punkte holen und dann fliegt hier Budi raus. Also es steht nämlich 2-0-1. Das heißt, Gregor, wenn du jetzt beide Punkte holst, dann ziehst du ins Finale ein. Die müsstest du sowieso gewinnen. Von daher ist gar nicht schlimm. Du musst gar nicht traurig sein.
Kriegen wir hin.
Und wir schalten noch mal kurz zu Wirt. Ihr habt wieder den Faktenchecker. Naja doch, ihr habt ihn ein bisschen benutzt. Es kam ja noch mal eine Frage bezüglich des Faktencheckers. Da sollte doch der Wirt mal was zu sagen können.
Ja, ich habe noch eine Frage zu dem King of All Cosmos rausgesucht. Die hatte Tim mir ganz am Anfang gestellt, dass ich irgendwas raussuchen sollte. Und hier habe ich eine schöne Antwort. Moment. It was shown later that the king used the sun as a katamari. Er benutzt die fucking Sonne, um alles aufzurollen. Welcher eurer Charaktere kann das?
Für Starkiller. Was? Für was benutzt er sie?
Um als Katamari, um alles aufzurollen.
Um Starkiller ein Geschenk zu machen.
Um in einem Duell? Aufzurollen.
Ey, ich ärgere mich so. Er kann
hätte es mal sagen können. Aber wir können mal gucken, was die Community so gesagt hat.
Ey, scheinbar ist Godzilla klüger als der Typ.
Dein Starkiller kann so ein Sternzerstörer, du hast dein Gesicht gesehen, den kann er aufhalten, okay, aber King of Cosmos kann einfach, ja, Meteor.
Und was sagt die Abstimmung, Wirt?
Die Abstimmung sagt 20% King of All Cosmos, 25% Starkiller und 55% Kratos. Ich kann noch gut verstehen, warum sie Kratos wählen. Der Typ ist viel zu wütend, um zu sterben. Der kommt immer wieder. Der ist nahezu unsterblich.
Genauso.
Macht er das immer so? Bewertet der auch, darf der auch Sachen bewerten?
Oder? Ist doch schon alles fertig, oder? Deswegen Wirt? Darf ich auch meine eigene Wertung dazu sagen.
Ja. Aber du hast nicht recht.
Ja? Du hast absolut recht.
Ich hab nicht recht. Aber das ist meine eigene, meine persönliche Meinung. Und ja, kommen wir in die letzte Runde. Zurück zu dir.
Jo. Gut, das heißt, wir kommen jetzt zur Pitch-Runde. Und das ist die Runde 4. So, hier passiert jetzt Folgendes. Jeder von euch hat nicht eine Minute, sondern 2 Minuten Zeit, mir sein Spiel zu pitchen. Und ja, wer fängt an?
Und jetzt theoretisch.
Micha fängt an. Okay, Micha fängt an.
Okay. Ja, Micha.
So,
ja,
okay. Micha fängt
ja,
an.
Ja, ist weiter.
Und wir starten sofort mit dem Pitch. Und das Spiel, was du mir pitchen sollst, ist ein. Warte, ich muss mir kurz meine Zettel hier ordnen. Du sollst mir jetzt bitte ein VR-Spiel pitchen. 2 Minuten ab jetzt.
Mein VR-Spiel heißt Star Wars. Nee, Jedi Knight Phantom, kurz versprochen. Wir brauchen ein neues Jedi Knight, das habe ich euch schon mal erklärt. Und wir brauchen vor allen Dingen ein Spiel, was ist wie Star Wars 1313. Also dreckig, schmutzig, im Untergrund von Coruscant. Mit Kopfgeldjägern, mit Han Solo-Typen, mit geilen Aliens und so weiter. Stellt euch einen Typen vor, der da unten lebt, der ja Schmuggler ist, der ein Han Solo-Typ ist, der aber zugleich über Machtfähigkeiten verfügt. Diese Machtfähigkeiten wurde aber weder von Sith noch Jedi bis jetzt bemerkt. Und weil das nicht bemerkt wurde, nutzt er sie zu seinen eigenen Zwecken. Er in Gesprächen manipuliert er die Leute, er sneakt sich überall durch und so weiter. Und in Coruscant haben die Sith aber die Kontrolle über ja das Verbrechersyndikat sozusagen. Und man muss sich dann als Jedi entscheiden, ob man Teil dieses Verbrechersyndikats wird und zu den Sith dazustößt und dann stärker zu werden über die Sith. Oder ob man die Jedi, die da versuchen, das zu infiltrieren, sich denen hinzufügt und über die dann quasi die gute Seite empfängt. Man ist wie so ein Jedi, ja, Bastard, der noch nie entdeckt wurde. Und warum ist das VR? Das kommt das Wichtige. Dieses Spiel wäre so geil, weil Machtfähigkeiten in VR, ihr kennt alle die Move-Controller, einfach geil sind. Du kannst den Würgegriff machen, du kannst den Schub machen, du kannst die Blitze machen. Jedi-Ritter machen ganz, ganz viel über die Hände und gleichzeitig, wir vergessen es natürlich nicht, Lichtschwerter. Was ist das nächste Problem von VR? Die Bewegung. Ihr kennt es alle, dumm mit dem Analogstick rumlaufen, das nervt gerade in Kämpfen und dieses komische Springen, hinbieben und so weiter, ist irgendwie unlogisch. Ein Laufband haben die wenigsten. Also, was macht der Typ? Im Kampf kann er natürlich Machtsprints einsetzen, Machtsprünge einsetzen, um diese Bewegungsgeschichten plausibel zu machen und ja, einfach logisch und ins Universum integriert wirken zu lassen. Das heißt, sehr dynamische Kämpfe, ab in den Rücken, Lichtschwert rein, Machtgriff wegschleudern, packen, in die Decke und so weiter. Ihr könnt euch die Kämpfe vorstellen, mega spektakulär. Und er kann ebenso auch diese VR-Geschichte für seine Sneaky-Geschichten benutzen. Es gibt Machtfähigkeiten, wo man sich dupliziert. Es gibt Machtfähigkeiten, wo...
Okay.
Geil, oder?
Das waren Michas 2 Minuten. Dann kommen wir jetzt zu Gregor.
Mhm.
Deine 2 Minuten laufen ab jetzt.
Alles klar. Ich habe lange überlegt, was man in VR gerne sehen wollen würde, auf neuen Konzepten herumgedacht, aber dann ein Spiel gesehen, das perfekt für VR geeignet wäre, das wir jetzt noch nicht seit langer Zeit gesehen haben, nämlich Dungeon Keeper in Virtual Reality. Ihr kennt Dungeon Keeper, einer der größten Strategieklassiker auf dem PC. Ihr baut Dungeons, in die dann Abenteurer kommen, die in euren Fallen dann sterben und ihr müsst taktisch dann alles so aufbauen, dass die nach Möglichkeit einfach wirklich in den schönsten Tode schreien und mit den fiesesten Fallen dann ihr Ableben machen. Und wenn man das auf VR umsetzen würde, du kannst so viele Sachen bedienen. Du hast einerseits den Crafting-Aspekt. Ja, du kannst diese Dungeons nicht nur bauen, so wie in einem God-Modus, sondern du kannst auch durch diese Dungeons durchgehen. Und der Knaller ist es eben, wenn man diese Fallen aufstellt, denn so der kleine leichte Sadismus, der da durchkommt. Ne? Du kannst also hingehen und da die Fallbeile aufstellen, aufhängen. Du kannst richtig dann die Blutgefäße da nach unten packen, wo alles dann runtertropft. Und du kannst die Leute auch reinlocken. Du kannst dann hingehen um die Ecke und sagen, hey, Abenteurer, folgt mir hierher. An der Falle vorbeilaufen und die dann rein einlaufen lassen oder so einen Hebel umlegen. Es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, die einfach dieses Mittendrin-Gefühl, das ich nicht so gehabt habe auf dem PC, wenn ich einfach rumklicke und an die kleinen Figürchen, das war schon cool, aber ich glaube, das würde durch VR nochmal auf eine neue Stufe gehoben und uns richtig, richtig viel Spaß machen, dass man es so richtig einmal ausleben kann. Und man könnte sich dann auch duellieren mit anderen Leuten. Ne? Du könntest einen Multiplayer-Modus reintun und alle bauen gemeinsam einen Dungeon oder jemand baut einen Dungeon für dich und du musst versuchen, den Fallen zu entkommen. Ne? Wo du dann durchgehst und vielleicht dann sehen musst und gucken musst. Das war so ein Aha-Erlebnis bei Resident Evil in VR, um die Ecke gucken zu können. Und das in einem Dungeon zu machen, wo du vielleicht schon jemand siehst, jemand baut da und hat dir da was aufgebaut, da ist die Bananenschale, aber eigentlich ist sie dafür da, dass ich dran vorbeilaufe. Da sind so viele Ideen, die du damit machen könntest und du könntest so viele verschiedene Spielspaßadern damit ausleben und richtig, richtig viel Fun haben. Und ey, ich möchte das lieber heute als morgen haben. Dungeon Keeper in VR wäre der Knaller schlechthin.
Alter, Michael, du bist so gemein.
Was war das, Micha? War das ein Regelverstoß?
Das war ein schlechtes Darstellen von
war das,
Schlafen.
Ein sehr schlechtes. Jetzt mache ich noch nicht noch schlimmer, diesen Regelverstoß, sonst kriegst du gleich Minuspunkt.
Oh, genau, nein. Gut. Das hat immer recht.
Also, guter Pick. Zwei Minuten von Budi, bitteschön.
Virtual Reality hat aktuell sehr viele nette technische Spielereien. Was aber tatsächlich noch fehlt, sind wirklich gute Geschichten. Auch da gibt es inzwischen immer mehr Titel, die Virtual Reality auf eine echte gute Narrative hinleiten. Virtual Reality, das hat Michael ebenfalls gesagt, hat das ganz große Problem der Steuerung. Das Fortbewegen hat immer noch eine Schwierigkeit. Ich stelle euch vor, die Reise ins Ich VR. Die Reise ins Ich oder zu Englisch The Inner Space ist ein Film von 1987. Tatsächlich ein sehr, sehr guter Film, der auf IMDb zwar nicht so ganz positiv bewertet wurde, aber ein absoluter Liebhaberfilm. Ich erkläre euch kurz, worum es geht. Es gibt drei Hauptcharaktere. Dennis Quaid spielt Lieutenant Tuck Pendleton. Er ist Pilot, und zwar ein Starpilot. Er wird in einem geheimen Projekt aber miniaturisiert. Er ist in einem so kleinen Spaceschiff. Und das sollte eigentlich in ein Tier reingeschossen werden, damit er das Innere, den Körper von innen erforschen soll. Versehentlich durch einen komischen Vorfall in dem Film wird aber die Spritze, wo sein Raumschiff drin ist, in Jack Putter reingeschossen, einen absoluten Hypochonder. Der wiederum, es gibt da noch so ein nettes Ménage à Trois mit Meg Ryan in einer ihrer frühen Rollen. Das Ganze in VR, und jetzt komme ich zu den Features. Es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Wir selber spielen wir spielen Tuck Pendleton, der in diesem Spaceship im Körper unterwegs ist. Das heißt, wir haben einen Schaltpunkt, wir sind in einem Spaceship, aber wir durchwandern tatsächlich den menschlichen Körper. Wir spielen im Prinzip so ein bisschen die Geschichte durch. Es gibt sogar einen Boss, der ebenfalls in den Körper von Jack Putter initiiert wird. Und viele nette Game Design spezifische Vorteile ermöglichen sich, indem wir uns zum Beispiel an das Gehör, an die Augen randocken und das Nervensystem von Jack Putter übernehmen. So haben wir plötzlich eine Außenperspektive und können einen menschlichen Körper, dadurch auch ein visueller Wechsel in Virtual Reality, steuern. Als Schaltpult, wir steuern einen Menschen und versuchen gemeinschaftlich zu überleben. Die reißen sich VR.
Okay, ihr habt jetzt hier, ihr hattet jetzt zwar 2 Minuten Zeit, jetzt habt ihr trotzdem nur 6 Minuten Zeit, genau wie in den anderen Runden, und die starten jetzt.
Ja. Okay. Star Wars, ja, eigentlich die einzige Neuheit, die wirklich geil ist, fand ich, die du gebracht hast, war so wie 1313. Die VR-Option macht's geil, weil du Laserschwert hast, ist aber keine echte Innovation. Und gleichzeitig hast du eigentlich dir selber widersprochen, indem du gesagt hast, halt das Morphen oder das Teleportieren irgendwo anders hin, das gibt's bei dir nicht. Stattdessen ist es glaubwürdig integriert, indem man hinspringt. Das löst gerade bei Virtual Reality, glaube ich, eher auch für Probleme, weil du musst die Bewegung machen. In meinem Kopf hast du schöne Bilder kreiert, indem man halt tatsächlich so ein Salto rückwärts irgendwie über deinen anderen gegeben hast. Ja, dann springst du halt einfach oder was?
Genau, es ist ein Machtsprung oder auch den Sprint, wenn dir davon ein Sprung schlecht wird. Du kannst auf jeden Fall hinspringen, das ist dann ein Wusch und du bist da beim Gegner und gehst direkt in den
Nahkampf. Aber genau das ist ja das, was du eigentlich negativ bewertet hast.
Nein.
Sowohl als Wusch als auch als Teleportation in VR-Spielen, das hast du negativ benannt. Du hast versucht,
wenn man selbst mit Analogstick hinsteuert und dahin geht, dann zerstört das die Immersion. Aber wenn ich auf Knopfdruck den Machtsprung oder den Machtsprint aktiviere, um zum Gegner zu gelangen, dann gehört es zum Universum, dann gehört es zum Jedi-Movement und dann ist genau dieses Seppen oder dieses Rumteleportieren, was in anderen Spielen nervt und kacke ist, in Fallout und so weiter, es wäre hier dann absolut plausibel und cool und würde für dynamische Kämpfe sorgen. Siehe Robo Recall, was aktuell das beste VR-Kampfspiel ist, wo man genau das tut, wo es aber nicht plausibel erklärt ist.
Wäre es nicht diese ganzen Sachen, die du erläutert hast, du hast ja noch diese Narrative da oben drauf gepackt, ob du dich entscheidest und versteckst, ob du jetzt mit den Sith oder als Jedi da interagieren wirst. Wenn ich das jetzt so spielen würde, um auf die Narrative zu gehen, würde ich auch versuchen, mich zu verstecken, aber dann kann ich diese Kräfte doch gar nicht alle so richtig einsetzen. Ich weiß nicht, wieso der Langzeitspaß dann wirklich so wäre. Das habe ich im Gegenzug, wenn ich sowas wie, ich habe es ja ausgeführt in den 2 Minuten, bei Dungeon Keeper VR habe, du kannst so viele Sachen dann in ein Spiel reintun, und eben nicht nur etwas, was sehr gimmickhaft ist. Also es macht Spaß, mit dem Lichtschwert kurz hier rumzumachen und ein paar Kräfte. Aber irgendwie ist das aus. Ich habe die Sachen auf der Wii gespielt, mit der Wiimote, wo man es bewegen kann. Ich habe die, ganz ehrlich, nach einer halben Stunde dann
weggepackt. Hast du Robo Recall gespielt? Das präsentiert im Grunde, wie es laufen kann. Nahkampf ist richtig, richtig geil in VR. In den Rücken beamen, kämpfen und so weiter. Es gibt ein richtig dynamisches Gameplay. Und außerdem, die Story habe ich beschrieben. Das Spiel ist natürlich story-driven, deswegen habe ich der Story gerade so viel Raum eingeräumt und habe sie explizit erklärt und habe nicht nur das Setting genannt, sondern auch noch die Tatsache, dass er eben kein Jedi in Ausbildung ist, sondern jemand, der auch seine Mindtricks in Dialogsystemen sozusagen seine Mindtricks da einsetzen
brauchst
kann.
Brauchst du dafür VR aber wirklich? Das VR, ja, was du erklärt hast,
ist dann... funktioniert. Star Wars ist perfekte Bewegung.
Moment,
macht Schub, Mindtrick, alles funktioniert über Bewegung. Deswegen ist es der perfekte VR-Titel.
Okay, aber Bewegung ist nicht VR. VR ist, dass du da involviert bist. Das alles, was du erklärt hast, hört sich nach einem Kinect-Spiel an. Und wir haben Kinect und Star Wars schon gehabt, die solche Sachen versucht haben.
Das mittendrin gefühlt mit VR bei einem Star Wars-Spiel wäre sicherlich auch nicht schlecht.
Oder? Ja, aber das ist ein ergänzendes Ding. Also ich sehe nicht das Besondere, was im VR jetzt hier drin wäre.
Was ist denn bei dir denn das Besondere?
Das Besondere ist, dass du solche Sachen einfach durch das mittendrin gefühlt komplett neu erlebst. Ich habe es ja gesagt, wenn ich da durch diese Dungeons durchgehe und wirklich nicht nur von oben drauf mit dem Point-and-Click-Interface dann arbeite, sondern dieses mittendrin gefühlt habe. Resident Evil 7 war das perfekte Beispiel. Das wurde so erweitert dadurch, dass ich da drin sein kann, um die Ecke lugen kann, mich verstecken kann in dem Haus. Hier kann ich quasi so ein Katz-und-Maus-Spiel machen, nicht nur mit den Leuten, die in meinen Dungeon kommen, nicht nur Fallen auslösen, nicht nur meinen Sadismus ausleben, sondern auch richtig mittendrin sein. Und VR würde eine ganz neue Ebene
machen. Das mittendrin-Gefühl, in dem man da ist bei Jedi Knight, wäre nicht relevant.
Ja, also das ist ja gimmickhaft. Ne? Also bei mir ist es ein essentielles Ding.
Was ist denn da an essentiell? Nochmal kurz, um das zu beschreiben. Weil für mich klang das wie ein Gimmick, was du genannt hast. Gerade so dieses um die Ecke gucken und andere Leute ausspionieren, klingt für mich so ein Gimmick bei einem ansonsten ja Dungeon-Keeper-artigen Strategiespiel oder was auch immer, wo man diese typischen Würfelsachen macht, von denen es jede Menge Spiele übrigens schon gibt.
Übrigens, Star Wars, also dein Schwerpunkt auf Geschichte und dem Platz, den du eingeräumt hast, ist generisch irgendwie, dass du halt irgendwie dich noch nicht ganz entscheiden kannst, ob du gut oder böse bist und dass du halt so ein bisschen als versteckter Jedi, das liest du in 4000 Star Wars Büchern, das ist sehr generisch, ja, schön und gut, ich habe auch tolle Bilder von Coruscant, ich habe auch von 1313.
Ich meine, habe ich die Geschichte ausgedacht und keinen Film adaptiert.
Das ist egal. Das ist, ja, aber generisch oder nicht generisch. Ein großer Vorteil bei Die Reise in sich VR ist, dass du mit Größenverhältnissen spielst. Du spielst sowohl als normalen großer Mensch, hast du ein gewohntes Umfeld, aber du bist halt auch unfassbar klein und siehst Gegenden des Inneren des Körpers. Gleichzeitig wird das sozusagen zum Spielfeld. Du fährst durch den Körper, erlebst dort deine Geschichten, hast aber immer die Möglichkeiten, auch den größeren Körper zu spielen. Und wir alle wissen, dass bei VR-Titeln Größenverhältnisse, das Morphen zwischen sehr groß und sehr klein einen unglaublich großen
immersiven Effekt hat. Das ist ein ganz oft genutztes Feature, das stimmt.
Ist ein sehr oft genutztes Feature.
Gab's schon tausendfach.
Darum geht's ja nicht, aber was es eben noch nicht gab, ist die Reise in den menschlichen Körper.
Und das auch noch verzahnt mit einer unglaublich
guten Vorgeschichte, naja, die wirklich gut erzählt ist, die charmant erzählt ist, die auch durcherzählt ist. Ein VR-Spiel hat aus meiner Sicht, und das ist etwas, da lässt sich formidabel drüber streiten, so etwas lässt sich wirklich wunderbar abendfüllen, von mir aus an 2 Abenden durchspielen. Und das ist etwas, also ein VR-Erlebnis, was zeitlich begrenzt ist, was nicht einen auffordert, jetzt irgendwie 400 Stunden in zum Beispiel Phantom irgendwie zu verbringen, damit man auch ja alles mitkriegt. Aber Virtual Reality ist nach wie vor eine Technologie, die sehr zeitaufwendig und vor allen Dingen körperlich sehr anstrengend ist. Das Ganze wird minimiert. Es ist eine in sich geschlossene Geschichte, gut erzählt. Die Narrative ist gelernt, ist qualitativ hochwertig, plus die Ergänzung einer neuen Technologie, die diese gesamte Idee so unglaublich genial und passend umsetzt. Das gibt es
ganz weder
bei Dungeon Crawler als auch bei dir. Und ich würde auch ganz kurz zu dir nochmal sagen, Gregor, einen Satz.
Ich darf auch kurz noch zu dir gleich sagen.
Sorry,
stimmt. Ja. Nein, aber also schön. Ich finde, deine Idee hat auch durchaus interessante Ansätze, aber dass du den Fokus so auf die Narrative packst, wie Micha gesagt hat, bei einem Film, der über 30 Jahre ist mittlerweile, für jemanden, der so leidenschaftlich über Wiederspielwert dann argumentiert hat vorher und jetzt komplett einfach umzudrehen,
weil das in dein
Schema jetzt hier rein.
Wir sollten eine Story.
Lass mal Gregor seinen Punkt einmal ausführen. Ich meine, das passt ja in dein Schema jetzt hier ganz rein und du drängst es auf die Rechnung. Ich finde das Argument, oh, VR ist so anstrengend, du musst nicht 18 Stunden VR am Stück spielen, du kannst auch das fragmentiert machen, du kannst es kurz machen. Du hättest so viele Punkte gehabt, auf die du eingehen kannst, hast aber meines Erachtens sehr viel verschwendet darauf, diese Narrative in den Vordergrund zu stellen, die für mich ein netter Beipunkt wäre mit so vielen tollen Ideen, die man mit deinem Konzept haben könnte, die du aber anscheinend nicht hast.
Darf ich noch zwei Punkte ein? Also, wir sind ja bei einem Pitch. Man muss natürlich auch sich selbst was ausdenken. Das ist auch eine Eigenleistung. Deswegen einen Film zu adaptieren und einfach nur zu sagen, das wäre cool mit VR, finde ich ein bisschen schwach.
Kann ich direkt
kontern? Wir sind Coruscant in VR. Also 1313 weitergedacht.
Ich habe eine Story mir ausgedacht mit dem.
Ich habe immer eine Story ausgedacht.
Ein Jedi, der Jedi-Kräfte hat, aber weder es auf Sith
oder relativiert nicht mehr. Ich habe mir immer was ausgedacht. Das kann man ja geschmacklerisch finden, wie man es. Als nächster Punkt, es ist ein Pitch. Ich glaube, sehr viele Menschen wollen ein Star Wars VR-Spiel, ein großes Star Wars VR-Spiel. Sie sehen sich nach dem Setting, sie sehen sich nach Lichtschwertkämpfen, sie sehen sich nach Actionspielen mit Story und nach diesem Setting. Deswegen ein Pitch. Dieses Spiel würde wahrscheinlich gemacht werden, dieses Spiel wäre wahrscheinlich beliebt. Und bei deinem Spiel bin ich mir nicht ganz so sicher. Und bei deinem Ding habe ich nicht mehr verstanden, worum es geht.
Du tust nur so. Micha, du bist ein PC-Fan. Du kennst doch ganz genau, worum es da drin geht.
Dungeon Keeper,
ja. Du würdest dafür unendlich viel machen können, unendlich viel Spaß haben können. Ich sehe so viele Ansätze. Ich habe viele erläutert, die man da machen kann. So eine Erweiterung eines Konzeptes in VR nochmal zu bekommen. Ich glaube, wenn jetzt keiner losgeht und anfängt, dieses Spiel zu entwickeln, dann haben sie was verpasst.
Was ist denn, du hast die Multiplayer-Komponente angesprochen, Gregor, und dich darauf auch nochmal fokussiert oder das nochmal angesprochen. Mhm. Wie genau funktioniert das?
Also, du kannst auf verschiedene Arten damit arbeiten. Du kannst entweder sagen, okay, wir machen das nacheinander. Einer baut einen Dungeon und lädt dich quasi ein, als Abenteurer in Anführungsstrichen, durch diesen Dungeon durchzugehen. Und ich habe dann die Komponente, wo ich dann gucken kann, wie der andere mir gerade Fallen baut und dadurch ausweichen. Also hat man den Part, den man dadurch spielen kann. Oder du kannst auf einen speziellen Modus gehen, wo ihr beide gleichzeitig in einem Dungeon seid, an verschiedenen Punkten, ähnlich wie es bei einem Strategiespiel ist. Und dann baut man Dungeons. Man trifft sich irgendwann, die verschmelzen zu einem Dungeon. Und dann wird es ein Katz-und-Maus-Spiel. Bin ich in einem Bereich, wo ich mich ausgänge? Habe ich eine Falle hingelegt? Wo bin ich gerade? Oh, habe ich vielleicht vergessen, wo meine Falle da ist? Und das wird so ein richtiges, wirklich Katz-und-Maus-Spiel in diesem Dungeon, der dann organisch immer neu entsteht. Und ich sehe da unendlich viele neue Spielspaßmöglichkeiten.
Das ist toll, ja, weil man um die Ecke gucken kann.
Unter anderem.
Okay, ja, das mit dem Punkt hatten wir ja schon. Ich will einmal noch ganz kurz Budi die Möglichkeit geben, auf das Argument von Micha zu reagieren, was die... Micha hat gesagt, das Spiel würde niemanden interessieren. Hast du da was zu entgegnen?
Naja, Star Wars funktioniert halt immer. Es ist generisch. Es gibt die böse, die erwachsene Star Wars-Fraktion, dass alles, was Star Wars böse macht, egal ob es ein Mobile-Game ist oder ein VR-Titel angeht, gefeiert wird, ist klar. Das entkräftige ich damit. Natürlich wünscht man sich ein echtes, vollwertiges Spiel, wo du als Jedi irgendwie in VR spielen kannst.
Konzentrier dich mal auf dein Spiel.
Okay, und ich persönlich glaube, dass narrative Virtual-Reality-Spiele, davon gibt es wirklich sehr, sehr viele, dass es nach wie vor krankt an wirklich guten, sinnigen und in dem Sinne unterhaltenen Ideen, die sie schon bewiesen haben. Das heißt, der VR-Pitch wäre tatsächlich und aus vollkommen kalkuliert, das ist eine Geschichte, die funktioniert. Die Prämissen des Films funktionieren aber auf die Technologie der Virtual Reality perfekt. Das ist eine Erweiterung dieses geschichtlichen Kontextes mit der neuen Technologie, dass man jetzt tatsächlich selber in der Virtual Reality im eigenen Körper steckt und trotzdem ein Narrativ hat und trotzdem spielerische Möglichkeiten hat, die es natürlich in klassischer im Filmmedium überhaupt nicht geben kann. Das heißt, da gibt es eine Erweiterung, die auf etwas Bestehendem aufbaut, es aber durchaus besser macht, die Technologie sinnvoll nutzt und glaube ich, deswegen auch entsprechend viele Leute catchen würde.
Okay.
Ja.
Dann machen wir das Ding jetzt hier zu. Ich muss sagen, ich habe irgendwie auf alles Bock. Davon.
Ich fand sie alle geil.
Das ist eine super Idee.
Star Wars geht so.
Das geht so, ja.
Das ist immer so ein bisschen...
Zeig mir doch einen Film oder ein Spiel, wo das ist, die Story. Es gibt da keinen Jedi Knight mehr. Es gibt da keinen Knights of the Republic mehr. Es ist eine Marktlücke. Dafür muss es nicht besonders
originell
sein. Ja, egal.
So, es war auch hier wieder ziemlich schwer, muss ich sagen. Ist immer so ein bisschen die Frage, macht man es jetzt kurz, um Zeit zu sparen, oder erklärt man es ein bisschen, damit es vielleicht nachvollziehbar ist? Ich versuche mal... Ach, wir haben noch Zeit, höre ich gerade. Na gut, dann kann ich es ja versuchen, meine Entscheidung zu erklären. Also, womit fangen wir denn mal an? Ich würde mal anfangen mit Star Wars. Also, bei einem Pitch ist es natürlich auch irgendwie wichtig, dass man das Ganze, also ein Pitch ist ja immer so, dass man es jemandem präsentiert. In dem Fall war ich jetzt derjenige, dem es präsentiert wurde. Das Argument, was immer so ein paar Mal ausgetauscht wurde, dass das Ganze ja nur eine Adaption von irgendwas ist oder dass es auf etwas basiert, finde ich als Gegenargument nicht valide, weil das darf es ja. Es war ja nicht die Aufgabe, jetzt etwas zu erschaffen, was vorher noch nie da war. Das heißt, sowohl die Story-Komponente von Die Reise ins Ich finde ich völlig valide. Auch, dass man sich auf den Star-Wars-Kosmos beschränkt, finde ich völlig in Ordnung. Und auch Gregor hat ja etwas Bestehendes, sage ich mal, adaptiert in VR. So. Jetzt geht es hier darum, ein VR-Spiel zu pitchen. Also ist natürlich Punkt Nummer 1, das Allerwichtigste daran, es muss mir klar gemacht werden, und nehmen wir mal an, es wäre jetzt hier ein Geldgeber vorhanden, demjenigen muss natürlich klar gemacht werden, warum soll das Ding, muss das Spiel in VR stattfinden? Das war ja auch ein Argument, das ihr euch gegenseitig hin und her geworfen habt, vor allem auch Micha und Gregor. Ihr habt immer vom Mittendrin gesprochen. Gerade du, Gregor, hast immer das Mittendrin, dass das Mittendrin bei dir in deinem Spiel das Spiel zu etwas Besonderem machen würde. Man geht herum, man kann einen Schalter drücken, man kann um Ecken gucken. Man ist eben, anders als wenn man das Spiel am PC spielt, eben in diesem Dungeon drin und kann das dann sozusagen alles aus der First-Person-Perspektive betrachten. Das Problem dabei, es ist ja eigentlich das Gleiche bei Micha. Also im Endeffekt ist bei Micha dasselbe Argument. Du bist mittendrin. Also dein Angriff gegen Micha, warum ist das ein VR-Spiel? Dieses Mittendrin-Argument kann man für Star Wars ja genauso bringen. Und auch genauso für Die Reise ins Ich. Also im Endeffekt trifft das ja auf alle Spiele zu. VR ist immer irgendwie geiler, weil man natürlich mittendrin ist. So. Micha hat dann noch das Gameplay mit reingebracht, was ich auch wichtig finde. Und hat gesagt, klar, als Star Wars, als Jedi mit dem Lichtschwert kämpfen, mit Machtfähigkeiten, das macht Bock. Da sind wir uns, denke ich, auch alle einig, dass das Bock machen würde. Und die Bewegung ist auch so eine Sache, die natürlich auch ein Problem ist von VR, was ihr, zumindest Micha und Budi, auch angesprochen haben, dass das auf jeden Fall ja etwas ist, worüber man sich mehr Gedanken machen muss. Du hast das Ganze mit Machtsprüngen bzw. Force Speed erklärt, wo du sozusagen diese Motion Sickness da nicht gegeben wäre. Und Budi hat das Ganze erklärt mit, man sitzt ja in einem Raumschiff, was auch eine Art und Weise ist, Bewegung in VR-Spielen möglich zu machen, die ja sich schon bewährt hat. Bei Gregor hat mir das ein bisschen gefehlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und generell, was das Gameplay angeht, habe ich tatsächlich bei Gregor nicht so ganz verstanden, warum das Ganze jetzt VR sein muss. Also es ist natürlich cooler, wenn man im Dungeon steht, klar. Auf der anderen Seite, was so Bedienung angeht, würde ich mir so denken, wenn ich jetzt so einen Dungeon Keeper spiele, ist das doch irgendwie auch irgendwie geiler, wenn ich das mit der Maus machen kann. Das Mittendrin-Gefühl, da gebe ich dir recht, das ist natürlich geil. Das ist aber bei allen anderen auch geil. Was mir bei Budi sehr gefallen hat, war, dass du wirklich klar gemacht hast, diese Verbindung von Story und VR. Warum ist das geil? Gerade Größenverhältnisse, und da muss ich dir wirklich recht geben, ist etwas, was in VR immer geil funktioniert. Und das hat einfach bei dir, bei deinem Spiel, natürlich irgendwie den coolsten Effekt, wenn du die Reise ins Ich, also ich, das ist ja im Prinzip, der Titel sagt es schon, also die Verbindung von der Story-Ebene zu dem Gameplay-Element VR ist einfach bei die Reise ins Ich, das hast du sehr schön dargelegt, einfach wirklich bis ins kleinste Detail gegeben. Ich kann mir es sehr gut vorstellen, wie man durch den Körper reist. Ich kann mir vorstellen, dass es mega Bock macht, sich einen Körper von innen anzugucken in VR. Auch dieses Element fand ich schön, dass man im Nervensystem das Nervensystem kontrolliert und jemanden steuert, also einen echten Menschen, womit durch nochmal so ein neues Gameplay-Element dazukommt. Und ich muss sagen, das hat einfach für mich das ist eine hohe, also eine kreative Leistung, selbst wenn es storytechnisch auf die Reise ins Ich basiert, finde ich schon eine Leistung, dass, die du dir was rausgesucht hast, eine Basis, auf der man ein VR-Spiel gut aufbauen kann. Das finde ich sogar bei Die Reise ins Ich noch mehr gegeben als bei Star Wars tatsächlich. Und ja, deswegen geht der Pitch an Budi. So, und jetzt ist natürlich wieder Wirt gefragt. Wirt, was sagen die Leute? Was fanden die geil?
Tja, die Leute fanden Star Wars geil, tatsächlich.
Doch, wer hätte das gedacht? Nee!
44% haben gesagt, ey, Jedi Knight Phantom, glaube ich, hast du es genannt?
Ja.
Würde ich spielen, hätte Bock drauf. 32% sagen wiederum, naja, Die Reise ins Ich ist auch sehr geil. Und 24% sagen, ja, Dungeon Keeper scheint auch ganz nett zu sein.
Was ist das für ein Unterton? Ja. Sag es mal ein bisschen freundlicher nochmal, bitte.
24% Unterton.
Ja, sag mal 24% Unterton.
Wenn es 25% wäre, ey, Dungeon Keeper ist auch geil. Aber sorry, es ist nur ja, 24%, ne? Auch ganz nett.
Tatsächlich Dungeon Keeper in AR finde ich geil, wenn du es auf dem Tisch produzieren kannst.
Und da wie Minecraft eigentlich so, ne? Das wäre cool. Da gibt's doch das von Micro, nee,
wie heißt das? Das, was sie vor ein paar Jahren vorgestellt haben.
Es gab tatsächlich schon ein Dungeon Keeper AR-Projekt, gab's schon. Also wirklich 1:1 Dungeon Keeper auch, nur als Augmented Reality. Also ich fand die Idee gut. Punkt.
Ja.
Nee, ist ja so. Dungeon Keeper ist ein geiles Spielprinzip so, aber.
Auf jeden Fall. Ich glaube, es würde auch mega Bock machen, aber ich fand halt, wie gesagt, ich hab's ja gerade schon erklärt. So, nicht nochmal alles. Also, jetzt machen wir einmal kurz Werbung und dann müssen wir uns leider von Gregor verabschieden. So leid es mir tut. Und kommen dann zum großen Finale zwischen Micha und Budi. Also, Werbung, bis gleich.
Gamefights.
Es ist Zeit fürs Finale. Das große Finale zwischen Michael Reinke und Daniel Budimann. Und ich möchte erstmal nochmal kurz hier zu Wirt, dem Faktenchecker, geben. Und da sitzt jetzt auch ein Gregor, bei dem ich mich nochmal entschuldigen möchte. Gregor, es war wirklich knapp und Kratos, ey, ich sag's ganz ehrlich, du hättest den Kratos-Punkt auch kriegen können. Es war eine ganz knappe Geschichte. Also von daher, no hard feelings.
Na, no, brauchst du nicht entschuldigen, Tim. Das ist ja alles eine Diskussion. Es war auch sehr unterhaltsam. Es ist eben, jeder argumentiert anders und interpretiert die Sachen teilweise anders. Und wir haben heute nicht auf dem gleichen Nenner dann sein können, aber wie nennt man so schön Wasser auf die Mühlen, ne? Ich wünsche euch ein schönes Finale und wir werden hier euch alle möglichen Facts um die Ohren hauen, wenn denn nötig.
Geil. Fairplay von Gregor. Und damit kommen wir zum Finale. So.
Ich muss noch was ergänzen, aber jetzt mal, soll ich es gemein sein?
Ein bisschen nachtreten, Michael.
Das mache ich jetzt nicht.
Das ist nachtreten.
Ja, komm, jetzt wollen wir es aber hören auch eigentlich.
Also Kratos gibt es auch außerhalb von Videospielen. Frage verfehlt eigentlich.
Naja gut, das hast du aber auch nicht ausgedacht selbst, ne?
Nee, ist Wikipedia. Kratos, der Geist von Sparta.
Ja, na gut.
Das ist doof.
Ja, ich kenn bestimmt 5 Babys, die Starkiller heißen, von irgendwelchen Nerds. Ist auch außerhalb.
Ja. 5 Babys?
Naja, guck mal, die ganzen Star Wars Nerds, die ihre Kinder Starkiller nennen.
Lass uns einfach mal das Finale spielen, hey. Okay, ich erkläre einmal kurz die Regeln. Und zwar läuft das Ganze so ab, es gibt 5 Fragen, die aus unserer wunderbaren Community stammen. Ihr habt die Fragen per Twitter eingeschickt, wir haben die coolsten ausgewählt, beziehungsweise die, auf die wir am meisten Bock haben. Und die werde ich unseren Kontrahenten jetzt stellen. Es gibt dabei 2 Fragen, die sozusagen Entweder-Oder-Fragen sind. Da läuft es so ab, ich gebe euch sozusagen 2 Antwortmöglichkeiten. Der als erstes die Antwort sagt, der ist auch als erster dran. Das heißt, ihr sagt eure Antwort, legt sofort los und argumentiert sozusagen dann 30 Sekunden lang. Dann hat euer Gegenüber mit der anderen von beiden Optionen auch 30 Sekunden Zeit, seine Antwort zu verkaufen. Dann geht die Sache wieder zurück. 15 Sekunden wieder für den ersten von beiden Antworten und dann nochmal 15 Sekunden für den anderen. So, das heißt, wir haben 30, 30, 15, 15. Und dann werde ich eine Entscheidung treffen.
Ich habe mir gedacht, ich setze mich mal hier hin, das ist vielleicht schlauer, oder?
Mhm. Und die anderen beiden Fragen sind Fragen, wo es sozusagen, wo ihr euch eine Antwort ausdenken könnt. Da ist aber das gleiche Prinzip. Der als erster antwortet, hat sofort 30 Sekunden Zeit. Danach kommt der andere mit 30 Sekunden, dann nochmal 15, dann nochmal 15. Seid ihr bereit für diese krassen Community-Fragen?
Ja.
Ja.
Alles klar. Dann kommt jetzt die erste. Achtung. Vice City oder San Andreas?
Vice City.
Deine 30 Sekunden.
Vice City wegen des Soundtracks. Alleine wegen des Soundtracks. Vice City wegen der ganz eigenen Stimmung, wegen des 80er-Jahre-Flairs. Vice City, weil es ein Setting hatte, was kaum ein Spiel ansonsten hatte. Vice City, weil es die meisten Features von San Andreas auch schon hatte. Die meisten. Und Vice City, weil Ja, geil, weil es geil ist.
Kann ich deine Zeit jetzt benutzen? Nee, ne?
Ja. Das stärkste Argument kommt natürlich immer zum Schluss. Mhm. Wir lassen die Zeit noch kurz aus. Genau, und damit sind wir bereit für Budis 30 Sekunden.
San Andreas wegen der Hot Coffee Mod. San Andreas wegen dem unglaublich guten, richtig, richtig guten RPG-Ansatz, der das erste Mal in die ganze Grand Theft Auto-Welt reingekommen ist, der aber auch tatsächlich ein bisschen vernachlässigt wurde in Vice City. Ich gebe dir recht mit dem Style, aber das lässt sich streiten. GTA San Andreas war Gangster-Style und das sehr gut umgesetzt, mit viel Humor. Das Areal war gefühlt größer als bei Vice City. Vice City war insgesamt sozusagen pointierter, kleiner. Es hatte zwar vielleicht buntere Charaktere, aber nicht unbedingt das bessere Narrativ.
15 Sekunden für Micha.
Nee, hey, Budi hat gewonnen.
Yes!
Mir fällt nichts mehr ein, hat recht. San Andreas ist besser.
Yeah! Was?
Ja, ich war zu schnell. Ich war zu schnell. Er hat absolut recht, natürlich einfach, es kam später raus, es war alles da. Es hat mehr als, also mir fällt nicht mehr ein, ich kann jetzt nochmal sagen, hey, das haut einfach gut.
Was zur Hölle? Okay.
Das ja, also ich hätte jetzt also
15 Sekunden für Budi?
Ich hätte das, ja, okay, ich habe jetzt gewonnen, ne? Vice City hatte aber ikonischere Charaktere rausgehauen.
Finde ich nicht.
Nice, ein guter Mann, ey. Yeah.
Hey, was war das denn für eine, was war das denn?
Ja, krasse erste
Frage. Alter, Vice City hättest du so nach Hause holen können?
Wie denn?
Ja, über die Atmosphäre. Das hat doch viel mehr Atmosphäre als fucking San Andreas.
Hat auch,
das
ist auch einen ganz geilen Soundtrack, ne?
Das ist doch Geschmackssache.
Das Setting, du hast doch alle Sachen schon genannt.
Ja, eben,
das geile Setting, die ganzen Sachen, die Budi gesagt hat, weißt du die doch auch, Gangster-Style und was weiß ich was alles. Das ist doch bei jedem GTA, also Humor, dieses Gangster-Setting. Das ist doch bei jedem GTA, das sind doch keine Argumente für San Andreas. Nee, ey,
Vice City hatte aber, muss man ganz klar
alles,
sagen.
Alles, was Budi gesagt hat,
der RPG-Ansatz war weg.
Wenn du das findest, das Setting, die Musik, all das und auch, dass es davor da war und deswegen quasi viele Features etabliert hat, habe ich alles gesagt. Ich hatte nur keine weiteren Argumente mehr. Das habe ich damit gesagt. Wenn du findest, dass ich recht habe, gib mir bitte recht.
Du machst es mir jetzt aber extrem schwer. Also ganz ehrlich, du hast die bessere Runde gehabt am Anfang auf jeden Fall. Aber wenn du danach aufgibst, sorry, da kann ich ja jetzt nicht sagen, ja, Micha, du kriegst den Punkt. Das war einfach nur dumm. Sorry, ey.
Naja.
Okay, also geht den Punkt an Budi.
Yeah!
Nee, das ist doch lame, Alter. Jetzt hier nicht aufgeben. Was soll das?
Ja,
hier wird gefightet bis zum letzten. Hier wird alles fertig gemacht.
Ich wollte mir ersparen, dass
Blut
ich
genau das gleiche
nochmal sage. Wie hätte ich denn dann da gestanden? Hey.
Es ist hier keine Luschi-Runde. Das ist das Finale von Gamefights, Alter. Was ist denn los hier? Fahr jedenfalls Bumper nochmal ab. Damit die Leute das wissen. Das ist das Finale. So, Speedrunde. Das heißt Finale. Also. So, ja, genau. Und nochmal, komm. So, aller guten Dinge sind drei. Jetzt will ich hier nicht mehr so eine Scheiße sehen, ey.
Geil.
Achso, jetzt ist mein Zettel hier.
Gregor, was hättest du so gesagt?
Nix, Gregor, jetzt, wir machen die nächste Frage.
Gut.
Also, Achtung. Entweder oder Frage. Gute Story oder gutes Gameplay?
Gutes Gameplay. Gutes Gameplay ist deswegen für mich wichtiger, weil ein gutes Gameplay tendenziell eher dafür rührt, eigene Geschichten zu erleben als andersherum. Wenn die gute Story da ist, dann muss man dieser Story tendenziell eher folgen, bis es dann irgendwann zu Ende geht. Ein gutes Gameplay in diesem direkten Vergleich ermöglicht es aber tendenziell eher mehr, eine eigene Geschichte aus dem Gameplay heraus zu kreieren. Das bedeutet, ein Gameplay ermöglicht einem die individuellere Herangehensweise, eventuell sogar ein besseres eigenes Narrativ zu kriegen, als das, was vorgeschrieben ist.
30 Sekunden. Micha, warum ist eine gute Story wichtiger?
Eine gute Story ist deswegen wichtiger, weil ich finde, Videospiele haben sehr viel gutes Gameplay. Es gibt richtig viele gute Beispiele. Wir sehen Genres, die sehr weit entwickelt sind. Wir sehen ständig neue Genres aufploppen. Wir sehen wahnsinnige Entwicklungen. Aber bei Story hapert es für mich immer noch. Du hast im Grunde Detroit Become Human als Vorzeige-Story-Spiel. Und selbst das kann überhaupt nicht mithalten mit guten Filmen. Du hast immer noch zahlreiche Charakterklischees, du hast immer noch zahlreiche Story-Klischees, die kopieren immer noch jede Menge Filme. Und wenn es ein Manko bei Videospielen heutzutage gibt, dann ist es die Story.
Könnte ich dir direkt irgendwie was entgegenfeuern, weil ich glaube, es gibt unglaublich gute Spiele, die auch ein gutes Narrativ haben, aber so habe ich die Frage nicht verstanden, denn hier geht es um eine Oder-Frage. Und wenn ich mich entscheiden würde, dann ist das Gameplay auch storytechnisch relevanter, umsetzbarer, individualisierbarer und somit besser.
Für mich haben Spiele vor allen Dingen eine Aufgabe. Sie sollen mich in eine andere Realität entführen. Das ist das Beste, was Spiele leisten können. Das schaffen sie über Spiele, über Story, das schaffen sie über Charaktere, das schaffen sie über einen Spannungsbogen, das schaffen sie über all das, was dazu gehört, um einen emotional zu fesseln, um in Erinnerung zu bleiben. Das schaffen Spiele.
Ja, okay, ich mach's kurz. Budi hat natürlich recht. Es war nicht die Frage danach, was das größte Manko ist. Es war die Frage eigentlich eher in die Richtung gestellt, was würde denn sozusagen, was ist wichtiger im Sinne von ein gutes Spiel nur mit gutem Gameplay kann funktionieren, ein gutes Spiel nur mit guter Story wahrscheinlich eher weniger. Mich hat das gut dargelegt, dass natürlich, ja, Spiele sollen eine gute Story
Frage
haben.
War,
warum das aber.
Ich mal reinfahren, die Frage war, was ist wichtiger und nicht das Spiel,
ja,
in meinem
du
Fall
hast
hätte
gesagt,
kein Gameplay.
Du hast mir in deinen 30 Sekunden sehr gut dargelegt, dass viele Spiele keine gute Story haben, das ist aber kein Argument dafür, warum es wichtiger ist.
Doch, es ist wichtiger für die Spielewelt, dass Spiele gute Story haben. Und du hast vor allen Dingen eher eine, also das verstehe ich überhaupt nicht. Ich habe nicht gesagt, dass dann das Gameplay fehlt. Wir haben gesagt, dass die Story für mich einen höheren Wert hat in einem Spiel. Und das habe ich dir dargelegt, warum.
Ja, aber wenn das so zutreffen würde und du sagst, die meisten Spiele, es gibt eigentlich kaum Spiele, die eine gute Story haben, warum bist du ein Videospieler?
Weil ich darauf warte und weil ich gute Spiele trotzdem mag, die eine sehr gute Story haben, aber sie da hapert
es. Die es ja angeblich nicht gibt. Nein, sorry, das hat für mich nicht, war für mich nicht schlüssig. Budi kriegt den Punkt.
Geil.
So, das ist 2-0. Budi kann das Ding jetzt nach Hause fahren, wenn du den nächsten Punkt holst, aber ansonsten ist natürlich noch alles drin, Micha kann noch aufholen. Dafür muss er aber jetzt punkten und das gibt eine Frage, die jetzt offen ist, das heißt, es gibt nicht mehr zwei unterschiedliche Antwortmöglichkeiten, sondern ihr müsst euch selbst eine ausdenken. Und die Frage ist, was war das Spiele-Highlight auf der Gamescom 2018?
Cyberpunk 2077, nicht nur, dass es wenige Tage nach der Gamescom einen 48-minütigen Gameplay-Trailer für alle da draußen gibt, hat Cyberpunk 2077 einfach komplett alles in den Schatten gestellt. Es war genau das, was sich viele Leute erhofft haben. Es sah fucking brillant aus. Es hat Spieltiefe gezeigt. Es hat eine Welt gezeigt, die CD Projekt würdig war. Alle Leute, die es gesehen haben und jetzt inzwischen auch alle da draußen, können nur bestätigen, fuck, wir haben richtig, richtig Bock drauf, in dieser Welt hausieren zu gehen und zu leben und zu spielen.
Micha?
Das Highlight war Sekiro, weil man Sekiro anspielen konnte. Cyberpunk war eine reine Präsentation, die Alpha-Status hat. Das heißt, die Entwickler haben mir persönlich erzählt, dieses Spiel wird am Ende wahrscheinlich anders aussehen und sich anders spielen. Es war eine reine Vorführung und eine Präsentation, die es auch schon in L.A. gab. Das heißt, es war nicht mal eine Premiere. Deswegen alleine kann es nicht das Highlight auf der Gamescom gewesen sein. Sekiro konnte man direkt spielen, konnte das Kampfsystem austesten. Es ist genial, es ist fucking Dark Souls mit einer neuen Pariertechnik, mit neuen Möglichkeit mit einem geilen, genialen Setting und Movement im Level und so weiter. Es war ein geiles Spiel, das sagte jeder, der es angespielt hat.
15 Sekunden, Budi?
Ich entkräftige das Argument, weil Cyberpunk hat auf jeden Fall neue Gameplay-Strecken gezeigt. Es hat tiefer in die Welt gezogen und man erkennt jetzt sehr deutlich, wie tief dieses ganze Spiel geht und die Narrative wird dort deutlicher herausgestellt, aber auch das Gameplay. Bei Sekiro konnte man anspielen.
15 Sekunden?
Also, bei Cyberpunk wurde lediglich der Charakter getauscht, also nur eine Frau statt einem Mann oder andersrum. Und es wurde ein bisschen nachgezeigt. Die Unterschiede waren extrem gering und dafür haben sich auch viele beklagt, dass es so wenig war. Und wie gesagt, ich kann es nochmal wiederholen, anspielen ging nicht. Es waren alles theoretisch nur Beispiele.
Krass, ne? Wie kurz ist das? Ja, es ist sehr kurz. Aber ich muss sagen, ich habe darauf gewartet, dass Micha den Punkt bringt. Er hat ihn gebracht. Ich hätte sogar noch mehr in die Richtung argumentiert und gesagt, dass das Gameplay von Cyberpunk ja gar nicht auf der Gamescom eigentlich der Masse präsentiert wurde, sondern nach der Gamescom. Das hat Micha nicht gesagt, deswegen lasse ich das nicht gelten. Was er aber gesagt hat, ist, dass man es nicht anspielen konnte und dass es dasselbe Gameplay war, was wir auch schon auf der E3 gesehen haben. Und das stimmt ja auch zu weiten Teilen, außer dass der Charakter geändert wurde. War da nicht viel mehr zu sehen und deswegen geht der Punkt an Micha. Das heißt, es steht 2-1. Das
Gameplay sieht übrigens mega fett aus, wollte ich auch nur noch mal sagen.
Cyberpunk
war das aber auch erst nach der Gamescom gesehen.
Ja! Aber es war halt auch schon das Highlight von der E3. Es ist halt sowieso mein Highlight.
Oh, ihr wart auf der E3.
So, weiter. Ja. Müssen sie halt bringen, was sie da zeigen, ne?
Ja, so ist das.
Okay, wir kommen zu Frage Nummer 4.
Shit.
Auch hier wieder Matchball für Budi. Also, Micha, gib dir Mühe. Und wehe, du gibst auf. Ja, du musst dir die Game-2-Ehre muss auch verteidigt werden.
Ja.
Und die Frage Nummer 4 ist wieder eine offene Frage und die heißt, was ist das beste Point-and-Click-Adventure aller Zeiten?
Monkey Island 2.
30 Sekunden für dich.
Monkey Island 2 hat den Humor, Monkey Island 2 hat die Zeichnung, Monkey Island 2 war ein Pionier in diesem Ganzen. Es ist ein Meilenstein, der diesen ersten Teil perfektioniert hat, der sämtliche Regeln, sämtliche Bedienbarkeiten, alles mit vorgegeben hat. Alles, was danach kam, war letzten Endes nur ein Abklatsch. Es hat, ja, wie gesagt, Story, Humor, Bedienbarkeit, ein Genre begründet, ein Meilenstein, hat eine historische Bedeutung.
Welches Spiel?
Monkey Island 2.
Entschuldigung, ich hab nicht.
Monkey Island 2. Budi, was ist für dich das beste Point-and-Click-Adventure?
Zack McCracken kam lange davor, hat aus meiner Sicht dieses Genre mit angeführt. Es war unglaublich tief, es war eine unglaublich tiefe Geschichte dahinter. Es hat spielerisch gezeigt, wie das Point-and-Click-Genre funktionieren kann. Dazu gab es noch Codes, Rätsel, die aus der Computerspielwelt herausgezogen wurden, um zum Beispiel in verschiedene Stationen anzufliegen. Man landet auf dem Mars, es gab Humor, es gab Melancholie, es gab eigentlich alles, was da war. Es gab unglaublich viele Settings und vor allen Dingen mehr Settings als bei Monkey Island. Zack McCracken ist für mich das beste Point-and-Click-Adventure.
Micha, warum ist Monkey Island 2 besser als Zack McCracken? 15 Sekunden?
Monkey Island 2 ist ikonisch mittlerweile. Ikonischer als Zack McCracken. Monkey Island hat ein fettes Remaster bekommen. Monkey Island ist immer noch eine Serie, die in aller Munde ist. Monkey Island hat sicherlich auch die höheren Verkaufszahlen. Monkey Island hat die besseren Figuren. Es hat den besseren Zeichenstil.
15 Sekunden?
Auch Zack McCracken hat ein Remake, ein offizielles erhalten. Ja, es mag stimmen, dass es vielleicht nicht so ganz so anerkannt ist, aber das ist bei Underdogs, die etwas Neues angefangen haben und tatsächlich einen Grundstein gelegt haben, oftmals der Fall. Zack McCracken bleibt für mich das beste Point-and-Click-Adventure, weil alles, was danach kam, immer wieder auch was von Zack McCracken zurückgeführt hat.
Okay, ich mach's kurz. Ich gebe den Punkt Super Monkey Island 2.
Also Super Monkey Island.
Super Mario Island 2. Weil Micha einfach besser argumentiert hat, warum das sozusagen im kollektiven Gedächtnis als ein gutes Point-and-Click-Adventure zählt. Und die beste Frage oder das beste Spiel muss natürlich auch irgendwie einen historischen Kontext haben. Das haben wir ja vorhin schon geklärt. So, ja, ich habe auch auf Day of the Tentacle gewartet, ganz ehrlich.
Dachte, du zerstörst mich mit Day of the Tentacle.
Ja, aber es war halt wirklich so, ich musste ja wirklich nachfragen, welches Spiel du jetzt gerade genannt hast. War es wirklich
Zack McCracken ist schon ein Ding für Kenner, da muss man schon sagen, dass Monkey Island 2 ist einfach bekannter. Wurde
halt getriggert, weil du gesagt hast, es hat halt ein Genre irgendwie definiert.
Sprich mal ins Mikro, Budi.
Zack McCracken hat das Genre für mich definiert und nicht Monkey Island, also
Faktenchecker,
Zack McCracken kam auch
früher,
davor, ne?
Es war natürlich früher, aber ob es deswegen besser ist.
Zack McCracken kam davor, aber wenn du es begründen willst, dann musst du Manic Mansion nennen, natürlich eindeutig.
Ja.
Und mit dem Argument zu kommen, hat ein Genre begründet, da sind zwei in der Titel, im Titel drin. Ein bisschen merkwürdig. Also Day of the Tentacle habe ich sträflich vermisst da in dieser Diskussion.
Nee, also hat ein Genre begründet, war für mich jetzt auch nicht ausschlaggebend für den Punkt, Zack McCracken hat sondern
Parts und Monkey Island ist nicht so gut.
Genau, einfach.
Deutsch hat ein paar nervige Rätsel.
Damn it, ey! Ja. Fernsehball oder was?
Okay, geil. Das heißt, es gibt einen Matchball.
Oh Mann, fuck.
So, und die letzte Frage ist jetzt wieder eine Entweder-Oder-Frage. Das heißt, der mir jetzt erstes die Antwort nimmt von den beiden, die ich euch gleich sagen werde, der muss 30 Sekunden argumentieren. Seid ihr bereit für die finale Frage? Derjenige von euch, der diese Frage nach Hause holt, der gewinnt diese Episode Gamefights. Okay?
Mhm. Ja.
Alles klar. Die Frage lautet, Medikit oder Autoheal?
Medikit. Oh, fuck. Medikit hat einen wesentlich höheren an Belohnung, weil man etwas aktiv tun muss, um eine Heilung zu forcieren. Die Bedrohung ist härter. Autoheal, ja, du kannst dich zurückziehen, du kannst defensiv spielen. Medikit muss in der Offensive passieren. Du musst auf der Suche sein, ein Medikit zu erhalten, um sozusagen im Progress immer weiter nach vorne zu gehen. Es ist nicht der Schritt zurück, das Durchschnaufen, sondern das Medikit forciert ein Gameplay. Das Medikit ist Belohnung. Lob ist wie ein Medikit. Das ist ein vielgesagter Spruch, der bei uns in der Redaktion auch ist, weil das Medikit einfach die bessere Wahl ist als Autoheal.
30 Sekunden, Micha. Autoheal?
Medikits sind für mich, um mal gegenzureden, Medikits sind für mich extrem unlogisch. Dieses ständige alle 5 Minuten oder eher alle 10 Sekunden nach Medikits suchen, sich dran klatschen und geheilt werden, das fand ich immer ein bisschen lame. Es stört den Spielfluss. Es stört enorm den Spielfluss. Du hast warst typischerweise in Ego-Shootern, wo du eine dramatische Story haben, dramatische Action-Sequenzen und bei Medikit, oh, ich laufe mal kurz um die Ecke, suche mir das. Medikit hat keinerlei Story-Relevanz, hat keinerlei Gameplay-Relevanz, außer dass man suchen muss.
Okay, 15 Sekunden. Budi?
Kann ich entkräftigen, ein Medikit muss in eine Welt passen, genauso wie ein Autoheal. Nicht alles ist irgendwie, wenn du 400.000 irgendwie Kugeln in deinem Bein hast und dann wartest du einfach 3 Sekunden und dann bist du wieder heile, macht auch keinen Sinn. Natürlich muss es Sinn machen. Medikit ist für mich trotzdem spielerisch gesehen das bessere Mittel, weil man mehr Varianz hat und mehr Möglichkeiten.
Und die letzten 15 Sekunden dieser Episode Gamefights laufen jetzt.
Ich sag's nochmal, Medikit stört den Spielfluss und ich betone nochmal, dass das Genre, wo es vorkommt, darauf ausgelegt ist, dass du eine nahtlose Spielerfahrung hast, dass du eine nahtlose Dramaturgie hast, dass du eine nahtlose Story- oder Action-Dramaturgie hast und innerhalb dieser Dramaturgie stört es.
Okay, puh.
Schwer.
Das war echt schwer und...
Vor allem, weil du Medikit am Anfang gesagt hast.
Naja gut, das muss ich sagen, zählt jetzt überhaupt nicht rein in meine Entscheidung. Denn, und ich muss sagen, Micha hat es gut gemacht. Also er hat sich wacker geschlagen dafür, dass er eigentlich auch Medikit nehmen wollte. Ja, also das Ding ist, an dem ich es, glaube ich, festmachen würde, ist, dass Budi schon, sage ich mal, die Argumente genannt hat, die das Medikit zu einem Gameplay-Element machen, das Shootern irgendwie etwas Positives hinzufügt. Auf der anderen Seite, Micha hat das Argument genannt, dass der Story-Relevanz sogar mehrfach und auch der, wie passt es in die Welt, nahtlose Spielerfahrung, da muss ich sagen, nahtlose Spielerfahrung, ich meine, bei einem, du musst ja auch warten, wenn du dich auto-healst. Und die Story-Relevanz finde ich auch nicht ganz schlüssig, weil das hat Budi ja auch gesagt, dass irgendwie, wenn man 400 Kugeln gefangen hat, sich dann hinter einer Deckung zu verkauern und dort zu warten, bis man wieder geheilt ist, ist ja innerhalb dieser Spielwelt jetzt auch nicht unbedingt, ja, also storytechnisch irgendwie sinnvoll involviert. Da ist ja das Medikit eigentlich noch irgendwie, dass du sozusagen dich heilen musst mit einem Kasten, irgendwie mit einem Sanitärkasten, wie heißt das? Sanikasten. Das ist ja irgendwie, mit einem Medikit, ja, das ist ja irgendwie eigentlich storytechnisch fast eher noch logischer. Hey, deswegen, also Hut ab dafür, wie du dich zurückgekämpft hast, Micha. Es war wirklich nochmal schwer zum Schluss, aber der Punkt muss meiner Meinung nach an Budi gehen.
Yes!
Und damit gewinnt Budi diese Runde Gamefights.
Alter.
Herzlichen Glückwunsch, Budi.
Danke sehr, danke sehr, danke sehr. Danke sehr. Das fühlt sich ganz gut an.
Ja, geil, ne?
Hätte ich Alex das nie gedacht.
Ja.
Okay.
Hast du schon mal gewonnen?
Nee, ich bin immer im Finale rausgeflogen. Immer.
Ah, okay.
Also das ist jetzt meine dritte Episode Gamefights und ich bin aber immer im Finale rausgeflogen. Und ja, tatsächlich, ist auch nice. So wie bei dir im Prinzip, dass ich einfach aufgegeben habe.
Das Problem bei mir war, ich habe San Andreas nicht gespielt. Das heißt, du hättest mir alles erzählen können. Du meintest irgendwas von Epic.
Ich habe keines der Spiele gespielt, die ich heute Abend genannt habe.
Wieso dachtest du dann, also das verstehe ich immer noch nicht, dass San Andreas besser ist?
Weil ich gehört habe von sehr vielen, vielen Menschen, dass San Andreas das bessere Spiel ist, weil es so coole Gameplay-Elemente hatte, die kein anderes Spiel. Die Leute wünschen sich Spiel heute noch zurück. Ich kenne ganz viele, die wollen.
Aber gerade Vice City ist doch das GTA, wo jeder sagt, Alter, das wollen wir wieder haben.
Aber nur
das. Ich habe heute erst mit unserem Kameramann Hannes darüber geredet, der meinte, boah, das nächste GTA, es wäre so geil, wenn das wieder in den 80ern spielt.
Aber ja, was weiß nur das Setting und nur das Style, das hat nicht gereicht.
Lass uns da nicht zurückgehen irgendwie.
Gut.
Lass uns bitte nochmal feiern, dass ich Gamefights
gewonnen. Ja, lass uns nochmal feiern und lass uns doch nochmal Wirt und Gregor nochmal fragen, wie sie das Finale empfunden haben. Und vielleicht auch, wie die Community das Finale empfunden hat.
Also alleine der erste Austausch hat uns ein klein bisschen zerstört. Mhm. Aber das, glaube ich, muss man dann im Nachhinein nochmal analysieren und wie das. Das war wahrscheinlich der Plot-Twist, der am Ende von The Way Out wesentlich besser gewesen wäre, dass ihr gegenseitig anders argumentiert habt. Ansonsten aber sind die Leute hier in der Umfrage zumindest einigermaßen deutlich bei Budi gewesen. Wir haben 63% gegenüber 37. Du hast den Vote gestartet am Anfang der Runde.
Genau, am Anfang war noch hier Micha vorne, aber dann hat er ja kurz einen Aussetzer gehabt mit GTA und aufgegeben und da strömten die ganzen Punkte dann plötzlich zu Budi.
Ja. Ja. Aber hättet ihr denn ähnlich entschieden?
Puh, also ich hänge immer noch natürlich bei der Point-and-Click-Frage herum, weil ihr da schon mit verschiedenen Sachen rumargumentiert habt. Ich wäre bei den meisten Punkten aber, glaube ich, auch zumindest bei Budi gewesen.
Beim Auto-Heal hätte ich, glaube ich, wie Micha argumentiert, aber da hätte ich zum Beispiel das gesagt, was die Uncharted-Entwickler vor kurzem gesagt haben, dass Nathan Drake nicht getroffen wird und sich healt, sondern dass es einfach nur Glück ist, dass er die ganze Zeit nicht getroffen wird und irgendwann kommt ein Treffer, der ihn dann tötet. Also das könnte man auch so argumentieren.
Ist das nicht seine Energieanzeige, sondern seine Glücksanzeige?
Genau, das ist seine Glücksanzeige.
Das ist ein Quatsch.
Ah ja, na gut, lassen wir das mal so stehen.
So ergibt das alles Sinn, ja.
Also Leute, Gamefights kommt natürlich zurück und zwar am 26. September. Bis dahin, genau, da steht es auch nochmal,
Da gibt es also wieder Gamefights und ich würde sagen, es hat. Ja, Budi, was sagst du?
Ich habe nur eine kleine Information. Lands of Lore Teil Nummer 4, was jetzt hier im Anschluss kommen sollte. Entschuldige, das kann ich auch zum Schluss sagen. Du wolltest gerade eigentlich noch was sagen.
Ist ja Schluss jetzt.
Ja. Lands of Lore 4, liebe Leute, für diejenigen unter euch, die darauf gewartet haben, das wird auch heute Abend leider nicht stattfinden können. Auch hier gibt es wieder eine korrupte Datei. Wir versuchen das so schnell wie möglich zu lösen. Das wird es jetzt an der Stelle nicht geben. Wir werden gleich wahrscheinlich kurz in eine Pause gehen und überlegen uns dann, ob wir hier irgendwas anderes machen können. Ansonsten soll das erstmal der Informationsstatus für jetzt sein.
Ja, und wenn ihr diese Folge jetzt hier auf YouTube guckt, dann war diese Information für euch vollkommen
passé,
irrelevant. Und ihr guckt jetzt einfach die nächste Game-2-Folge. So. Das heißt, wir sind raus. Budi ist der strahlende Sieger.
Yeah!
Alle anderen waren auch richtig geil. Da würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Gamefights.